Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Es geht uns um Lebensmittelverschwendung. Was tun gegen Lebensmittelverschwendung? Aus Anlass der Grünen Woche, dieser größten Ausstellung seit Jahrzehnten für Landwirtschaft, für Ernährung. Ich meine, Umweltschutz, Tierschutz, Ressourcenschonung, eine nachhaltigere Landwirtschaft, das wollen ja viele, das haben auch einige schon gezeigt bei diversen Demonstrationen überall in Deutschland am Wochenende. Doch wir setzen heute Morgen einfach mal am anderen Ende an, wie nachhaltig und schonend gehen wir eigentlich mit den Lebensmitteln um, die wir schon gekauft haben? Warum schmeißen wir so viel weg und wie könnte man das verhindern? Wie könnten wir wirklich ressourcenschonend mit Lebensmitteln umgehen? Ein Viertel unserer Nahrung landet im Müll. Das sind 11 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr in Deutschland und davon wäre die Hälfte vermeidbar. Also etwa 6 Millionen Tonnen landen ohne Not im Müll. Das sind oft Lebensmittel, die man noch essen könnte. Vieles landet gar nicht erst im Laden, weil es eben durchs ästhetische Raster fällt. Es ist fleckig oder hat nicht die richtige Form oder übersteht den Transport nicht. Aber diese Menge wäre eben noch brauchbar. Und vieles davon, das meiste nämlich, über 50% der Lebensmittelvernichtung findet aber bei uns zu Hause, in den Wohnungen, in den Küchen statt. Wir wollen darüber reden, wie man das vermeiden kann. Wie viel schmeißen Sie eigentlich weg? Wie gelingt es Ihnen, weniger wegzuschmeißen an Lebensmitteln? Wie wirtschaften Sie eigentlich mit Lebensmitteln? Haben Sie heiße Tipps für uns, wie man etwas wiederverwenden kann? Gerne auch Rezepte. Was läuft vielleicht aus Ihrer Sicht auch falsch in unserem Wirtschaftssystem, wenn wir so viel wegschmeißen? Wir haben Renate Künast gefragt, Ex-Landwirtschafts- und Verbraucherministerin von den Grünen und Alois Gehrig von der CDU, Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses im Bundestag.
In Zeiten einer Klimakrise ist es doch vollkommen verrückt, dass wir sehr aufwendig mit Arbeitskraft, mit der Energie des Bodens, mit viel Wasser Lebensmittel herstellen, wenn sie nicht gar hochverarbeitet sind und dann nochmal Energie so brauchen, um sie am Ende wegzuwerfen.
10% gibt der Durchschnittsdeutsche für Lebensmittel aus und das ist viel zu wenig. Deswegen ist Wertschätzung verloren gegangen, deswegen wird auch pro Kopf 80 Kilogramm im Jahr einfach mal so arglos weggeworfen. Hätten die Lebensmittel den Preis, den sie eigentlich brauchen, hätten sie auch mehr Wertschätzung, hätten wir manche Probleme, gerade im Umweltbereich mit Lebensmittelverschwendung, eben nicht.
Zu dem ganzen Paket der Maßnahmen muss auch gehören, dass wir das Containern nicht mehr kriminalisieren. Ich weiß, dass wir ein Problem damit haben, wenn jemand auf das Grundstück meinetwegen des Geschäftes geht oder so. Aber was auch vollkommen absurd ist, dass wir sagen, wir wollten eine Kampagne machen gegen Lebensmittelverschwendung und Dinge, die eigentlich zu gut sind für die Tonne, darf sich dann nicht mal jemand nehmen, um sich zu ernähren.
Renate Künast von den Grünen und Alois Gehrig von der CDU hier in diesem kleinen Zusammenschnitt in Deutschlandfunk Kultur. Und sie hat es auch schon angesprochen, dass Containern, also das Nutzen von Resten von Supermärkten, sollten die vielleicht doch kostenfrei abgegeben werden. In Deutschland ist das ja nicht zulässig. Es gibt wiederum Gesetze in Frankreich, zum Beispiel in Tschechien, wo das sogar gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Supermärkte Reste abgeben müssen. Auch dazu wollen wir gerne Ihre Meinung wissen. Und wie immer haben wir natürlich auch Gäste bei uns hier im Studio. Ist Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin von der Taz. Schönen guten Morgen, Frau Herrmann.
Ja, guten Morgen.
Und Michael Schieferstein. Er ist Koch und Gründer des Vereins Foodfighters. Er ist sehr aktiv gegen Lebensmittelverschwendung. Er gibt Kochkurse für nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln, geht an Schulen, hat selber auch schon Container, ist um die Welt gereist, hat viele Erfahrungen gemacht und ist in einem Studio in Mainz. Schönen guten Morgen nach Mainz, Herr Schieferstein.
Guten Morgen nach Berlin.
Frau Herrmann, wie war es bei Ihnen eigentlich heute Morgen? Jetzt haben wir kurz nach 9. Was hatten Sie zum Frühstück?
Ja, ach, das war total langweilig. Eigentlich nur Brot und Marmelade.
In welchem Zustand war das Brot? War das richtig knackig noch heute Morgen gekauft oder
ja,
schon
ich musste
ein paar Tage alt?
Nein, als ich gefrühstückt habe, musste ich tatsächlich an diese Sendung denken, denn das ist Brot, das irgendwie auch schon, sagen wir mal, mindestens 5 Tage alt ist.
Und, aber sich noch gut gehalten hat.
Ja, oder? Erstaunlicherweise. Und dann habe ich es auch wirklich von allen Seiten beobachtet, ob man da nicht doch schon Schimmel sieht. Und die ganze Zeit habe ich gedacht, na hoffentlich sehe ich jetzt keinen Schimmel. Das wäre ja dann schon wieder weggeworfene Lebensmittel. Ja.
Was machen Sie mit Brot, was vielleicht noch nicht verschimmelt ist, aber zum Beispiel trocken ist? Einfach dann
Nee, das
in Toaster?
Ist Ja, das ist einfach, genau. Ja, man tut einfach Wasser drauf, nicht, und toastet es dann.
Wie das sonst bei Ihnen mit den Lebensmitteln zu Hause in der Küche? Also wie bevorraten Sie sich?
Naja, jetzt muss ich mal zugeben, dass ich nie koche. Ich bin eigentlich fast nie in meiner Küche. Insofern gibt es wenig Möglichkeiten, da was wegzuschmeißen. Ich glaube aber, dass wenn ich häufiger kochen würde, ich wahrscheinlich jetzt kein leuchtendes Vorbild wäre. Also ich bin der typische Fall, der, wenn er hungrig in den Supermarkt geht, zu viel kauft. Ich glaube, damit fängt das Problem ja schon an.
Das sollte man, glaube ich, nicht, ne, Herr Schieferstein, oder? Hungrig in den Supermarkt geht, ist schon mal der erste Punkt, oder?
Ja.
Das heißt, einfach mal vorher ordentlich tafeln und erst dann in den Supermarkt gehen. Oder was soll man tun, Herr Schieferstein? Ja, der Gang in den Supermarkt, wie bereitet man sich vor?
Das Erste, was man machen sollte, ist wirklich sich zusammensetzen. Was brauche ich wirklich? Was habe ich noch? Gehe meine Schränke durch, guck in den Kühlschrank rein, was habe ich hinten stehen, das ich wahrscheinlich schon vor ein paar Wochen vergessen habe. Und dann auch darauf achten, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum, das MAD, abgelaufen ist, auch wirklich darauf achten, ist der Deckel wirklich gewölbt, ist er nicht gewölbt? Kann ich meine Sinne einsetzen? Rieche ich dran? Schmecke ich dran? Und ich kann immer sagen, ob es ein Joghurt, ein Quark oder was auch immer ist. Viele denken, das ist wirklich, MAD ist gleich Verfallsdatum. Falsch. Das MAD wird immer kürzer vom Handel gemacht und gleichzeitig kümmert sich der Gesetzgeber gar nicht drum, sondern es wird einfach vernichtet. Und wir Verbraucher kaufen alles sehr günstig und dadurch ist das Problem entstanden. Wir denken, Verfallsdatum ist, also Mindesthaltbarkeitsdatum.
Das sind zwei unterschiedliche Dinge, ne?
Ganz genau, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das Problem dabei ist, die meisten Sachen, ich sage 80% von allem, was wir produzieren, braucht kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich esse manchmal noch eine Marmelade oder ein eingemachtes Obst von meiner Oma, das ist schon 25 Jahre im Keller. Ja. Das ist immer noch genauso lecker wie früher, ja.
So ein Einmachglas, das hält tatsächlich Dinge jahrelang.
Das überlebt alles, ja, definitiv, ja.
Und ganz sicher auch trockene Dinge können natürlich ewig halten, ne?
Also richtig, Salz, Zucker, Reis, Pasta. Nudeln. Es muss nur trocken gelagert sein und dann passiert gar nichts.
Ansonsten kann man tatsächlich, was ältere Lebensmittel angeht, seinen eigenen Sinnen trauen, das reicht aus? Da geht man kein Risiko ein?
Richtig, wir haben ja nicht umsonst die Sinne, ja. Früher gab es ja Mindesthaltbarkeitsdatum gar nicht. Das ist ja auch eine Vermarktung wieder der Industrie geworden, ja. Unsere Omas, die haben nicht viel gehabt. Es gab nicht diese Lebensmittel und diese günstigen Lebensmittel, wie man so heute sagt. Ja. Das ist ja, ich sage im Prinzip, eine Vermarktung geworden und die Mindesthaltbarkeitsdaten werden kürzer und das kannte man früher gar nicht. Und deswegen hatten wir ja die Sinne, wir riechen, wir schmecken, wir sehen, wir hören. Und wenn man diese Sinne wieder trainieren würde, hätten wir diese Probleme gar nicht.
Was sollte man denn sehen zum Beispiel? Woran erkennt man, dass ein Lebensmittel tatsächlich nicht mehr nutzbar ist?
Gut, jetzt beim Verschlossenen ist es so, wenn ich einen Joghurt, ich nehme das beste Beispiel, Joghurt oder Milch, man sieht, ob es aufgebläht ist. Erstens ist der Deckel gewölbt. So, wenn ich eine Dose habe oder so und hat die eine Macke, ist die dann gebläht, geht der Deckel oben etwas auf, dann aufpassen, sehr giftig. Aber zu 99% haben die keine Macke, haben kein Loch und die Konserven sind in 10 Jahren noch genauso genießbar wie heute, wenn man sie gekauft hat. Ja. Da passiert einfach nichts, weil die luftdicht verschlossen sind. Ja.
Und bei Obst und Gemüse wird es dann einfach halt weich und
schmeckt. Das ist ganz einfach.
Schmeckt nicht mehr.
Es ist weich, es ist matschig oder
schimmelig. Aber das kann man ja immer noch, könnte man theoretisch immer noch essen, wenn man nichts mehr zu Hause hat, wie Frau Herrmann, die ja in der Küche gar nichts lagert, weil sie nicht kocht.
Ja, also wenn sie jetzt
Karotten, noch eine weiche Möhre kann man trotzdem noch verschlingen, oder?
Ja, eine weiche Möhre auf jeden Fall. Und im Notfall mache ich mir einen Suppenfond daraus oder so, ja.
Frau Herrmann, also in dieser Hinsicht sind Sie vielleicht nicht so das erste Opfer, sage ich mal, was eventuell alte Lebensmittel angeht. Aber ansonsten, wenn Sie einkaufen, nach welchen Kriterien kaufen Sie eigentlich Lebensmittel ein? Also irgendwelche Lebensmittel kaufen Sie ja ein. Also Sie werden ja nicht nur draußen essen. Ne?
Nein, nein. Also ich glaube, dass sich inzwischen rumgesprochen hat, dass man eigentlich regional kaufen sollte. Und saisonal, also eben keine Erdbeeren im Winter, nicht? Denn die Lebensmittelherstellung verbraucht ja sehr viel CO2 und oder emittiert sehr viel CO2 und das können wir uns auf Dauer gar nicht leisten angesichts des Klimawandels. Das heißt, ganz wichtig ist, dass man nicht zu viel kauft, aber auch eben aus der näheren Umgebung.
Wie ist es denn mit dem Containern? Das hatten wir ja kurz schon hier angesprochen, beziehungsweise Renate Künast von den Grünen hat es kurz angesprochen, die sich dafür für die Möglichkeit des Containerns ausgesprochen hat, dass man eben abgelaufene Lebensmittel von Supermarkthöfen eben sich dann doch nehmen kann. Da gab es ja auch schon Gerichtsentscheidungen dazu und Klagen und vieles andere. In Deutschland ist das immer noch nicht erlaubt. Es ist eine Straftat.
Ja, genau. Also in Deutschland gibt es zwei Straftatbestände, die beim Containern wichtig werden. Entweder Hausfriedensbruch oder aber Diebstahl. Und da werden dann ja...
Oder beides, ja.
Da wurden dann, das zieht sich dann ja durch die Gerichte. Und der normale Fall ist, dass die Leute dann am Ende zu Sozialstunden verurteilt werden. Also Geldstrafen sind eher selten, aber die müssen dann eben irgendwie für die Gemeinschaft da arbeiten. Obwohl ja viele, die dann Containern, eigentlich das als einen Dienst an der Gemeinschaft betrachten, nicht? Dass sie eben...
Die meisten tun es nicht für sich, sondern für andere? Oder?
Nee, es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Gruppen, die Containern. Das eine sind einfach wirklich arme Menschen, die im Müll nach verwertbaren Lebensmitteln suchen, um Geld zu sparen. Und die andere Gruppe sind die politischen Aktivisten, die eben das unerträglich finden, völlig zu Recht, dass essbare Lebensmittel im Müll landen. Und das hatten Sie ja vorhin auch schon angesprochen. Und das sind interessante Beispiele, dass andere Länder in der EU längst dieses Containern zulassen. Und
Frankreich,
da, ja, genau.
Tschechien,
es gibt eigentlich
sogar fördern. Ne?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Variante ist, man fördert es nicht, lässt es aber zu. Das ist Österreich. Nicht? Man sagt einfach, Abfall ist herrenloses Gut. Und wenn das jemand mitnehmen will, also die Mülltonne sich angucken will, dann ist das eben okay, weil es gar keinem mehr gehört. Es ist also kein Diebstahl. Nicht? Da ist höchstens die Frage, wie man auf das Gelände kommt. Da sind die Österreicher durchaus streng. Also man darf nicht unterwegs das Schloss des Supermarktes oder so zerstören. Und die Franzosen gehen weiter, das haben sie auch gesagt, die verlangen von den Supermärkten, dass sie Essensreste verwerten, also entweder spenden oder daraus Tierfutter machen oder das als Energiebasis verkaufen. Also man darf als Supermarkt nicht einfach wegschmeißen.
Wie sehen Sie es, Herr Schieferstein? Sollte der Handel dazu verpflichtet werden, abgelaufene Lebensmittel abzugeben?
Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur der Handel, sondern auch der Gesetzgeber ist hier in meiner Meinung nach in der Pflicht, auch das Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich staatlicher zu kontrollieren, weil hier ganz viel Raubbau gemacht wird. Ja.
Sie selber haben ja Container, ne?
Ich habe 17 Märkte 8 Jahre lang sehr stark recherchiert, um meine eigene Studie aufzubauen.
Tiefenrecherche.
Ja, ich bin wirklich nachts.
Was haben Sie rausgeholt?
Als Küchenchef bin ich nachts wirklich nach 12 Uhr konstant Containern gegangen. Ja.
Im Schutz der Dunkelheit allerdings, musste sein.
Ja, nee, ab 12 Uhr war der Vorteil halt, da war keiner mehr im Markt gewesen. Ja.
Darf ich jetzt mal fragen, was Sie dann mit den Lebensmitteln gemacht haben, die Sie da zusammengesammelt haben?
Gerne. Also ich habe sie nicht verwertet in der Gastronomie, sondern ich habe zum Beispiel Kochshows mit für Bedürftige gemacht, für Obdachlose, für sozial schwache Menschen. Oder einfach im Freundeskreis verteilt. Viele Studenten, die ich gekannt habe, die es am Werder verteilt haben. Heute raus ist daraus Foodsharing geworden. Mit dem Valentin Thurn haben wir das zusammen ins Leben geholt. Und ja, aber definitiv, es ging hier nicht ums Containern selbst, sondern was wird wirklich in welchen Mengen weggeschmissen. Weil ich wusste, irgendwann kommt die Bundesstudie. Die sagen dann, so viele Tonnen werden weggeschmissen. 67% haben sie auf den Verbraucher gelegt. 5% Handel, 5% Industrie. Mhm. Aber das stimmt alles gar nicht. Und
Sie glauben diesen Zahlen nicht?
Nein, die können gar nicht stimmen. Weil wir haben das wirklich nachrecherchiert. Der Verbraucher ist klar mit bestimmt 30% voll drin, vielleicht auch 35%, aber nicht bei 11 Millionen Tonnen. Wir haben damals 2011 schon hochrechnen können, dass wir über 30 Millionen Tonnen wegschmeißen. Ja.
Auf jeden Fall, also jenseits der Frage, inwieweit welche Studie nun die richtige ist, auf jeden Fall wird sehr viel weggeschmissen, Millionen
viel
von Tonnen.
Ich glaub, viel
da,
zu viel, ja.
Da sind wir uns wahrscheinlich einig und in privaten Haushalten aber auch sehr viel, eben nicht nur im Handel, aber natürlich auch bei der Landwirtschaft, bevor überhaupt Obst und Gemüse in die Läden kommt, wird es ja schon aussortiert.
50% von allem, was draußen wächst, wird eigentlich schon vorher abvernichtet.
Warum?
Entweder zu groß, zu klein, überproduziert, was auch immer. Ja.
Allerdings muss man sagen, aber das ist ja dann wieder nur Wasser auf die Mühlen von Herrn Schieferstein, dass es zu den Zahlen in der Landwirtschaft, wie viel da eigentlich vernichtet wird, gibt es überhaupt keine Statistiken.
Nein, das gibt es nicht.
Weil die Idee ist, ein Lebensmittel ist überhaupt erst ein Lebensmittel, wenn es den Acker verlassen hat. Wenn ich jetzt aber als Landwirt beschließe, dass ich die Kartoffeln gar nicht erst ernte, weil die Preise sowieso zu niedrig sind für Kartoffeln oder weil meine Kartoffeln irgendwie sowieso so aussehen, dass ich sie gar nicht verkaufen kann an die Großhändler und ich also diese Kartoffel dann im Boden lasse, dann ist sie sowieso gar kein Lebensmittel und jedenfalls gesetzlich gesehen und deswegen wird auch gar nicht erhoben, wie groß eigentlich die Ernten sind im Vergleich zu dem, was man hätte ernten können.
Aber der Landwirt lässt sie eben auch im Boden, weil er weiß, dass der Handel ihm genau diese Kartoffeln und diese Möhren eben gar nicht erst abnimmt. Ne?
Ja, genau.
Ist da der Handel, ist immer natürlich die Frage, wer ist da letztlich schuld am Ende? Ist es der Verbraucher, der immer diese dieses Obst und Gemüse sehen will, wie man es eigentlich fast nur sozusagen aus Holz schnitzen kann und irgendwie fast schon künstlich aussehen will, der einfach nicht akzeptieren kann, dass Obst und Gemüse einfach sehr unterschiedlich aussehen kann, dass es auch mal ein bisschen seltsam aussehen kann und vielleicht nicht sofort appetitlich ist. Wo ist der des Pudels Kern, Herr Schieferstein?
Ja, das Pudels Kern würde ich sagen, ist einfach erstens, Lebensmittel sind in Deutschland definitiv zu günstig. In ganz Europa gesehen sind wir mit so an letzter Stelle, weil wir machen Schleuderpreise. Wir haben im eigenen Land nur noch Monokulturen, weil wir alles von draußen bekommen. Das ist Belgien, Holland, Spanien, egal wo wir es herkriegen. Hauptsache billig, Massen. Wir lassen unsere Kartoffeln in Spanien waschen, obwohl die schon Wasserprobleme haben, weil es billiger ist, in Spanien Kartoffeln waschen zu lassen, wieder nach Deutschland bringen zu lassen, als wir es im eigenen Land machen. Und hier ist komplett, das ganze System funktioniert nicht richtig. Ja.
Aber ich meine tatsächlich auch die Form von Obst und Gemüse. Also wenn eine Kartoffel irgendwie ein bisschen seltsam aussieht, vielleicht mit irgendwie, ist ein bisschen verwachsen oder eine Möhre ist schief oder eine Gurke ist vielleicht dann doch zu gebogen oder was auch immer. Das sind ja alles Dinge, die man wunderbar essen könnte, wunderbar verarbeiten könnte. Dennoch greifen die Menschen dann, vermutet der Handel oder unterstellt der Handel, greifen die Menschen dann nicht zu. Warum ist das so?
Es ist nicht richtig, weil hier fehlt einfach nur Aufklärung. Weil alles, was naturgewachsen ist, wächst halt so, wie es ist. Ja? Ein Mensch wächst auch, wie er ist. Ja? Und da sagt man auch nicht, das ist eine Missgeburt oder so. Das, jeder hat seine Makel. Und bei Obst und Gemüse sage ich immer, alles, was naturgewachsen ist, was sandig ist, Kartoffel, die sandig ist, ist gesünder als eine Kartoffel, die aus der Industrie dann noch hochchemisch gespritzt wurde, damit sie weniger keimen. Ja? Also ich sage immer, alles, was schön optisch ist, ist nicht auch gleich immer gesund. Ja?
Frau Herrmann, wie wichtig ist denn die Optik beim Kauf von Obst und Gemüse?
Na, also offenbar ist sie sehr wichtig, weil wenn sie nicht wichtig wäre, würde sich ja keiner diese Zusatzkosten machen. Das ist ja, das hat Herr Schieferstein ja schon angedeutet, dass das für die Industrie oder für die Landwirtschaft sind das ja Zusatzkosten, da jetzt dafür zu sorgen, dass die Kartoffel keimfrei ist. Also wenn die Konsumenten tatsächlich immer das kaufen würden, was besonders hässlich aussieht, nicht, dann würde man sich diese ganzen Aufwand
tatsächlich... Dann bleiben die schönen Kartoffeln dann liegen, oder wie?
Genau, dann würde man sich... Genau, dann würde man sich das alles sparen. Zum Teil, also da, das hat Herr Schieferstein ja schon gesagt, muss man dann die Konsumenten auch aufklären. Zum Teil gibt es aber auch erstaunliche Rückwirkungen einfach durch die Art der Verpackung. Also wenn man zum Beispiel, Herr Schieferstein lacht schon. Also weil, wenn man diese Plastikverpackungen hat, die ja sehr typisch sind, dann muss natürlich eine Möhre zum Beispiel eine bestimmte Länge haben.
Die muss da reinpassen, ne?
Sonst passt sie da nicht rein, genau. Also das heißt, diese Kartonagen und so, das führt dann noch zusätzlich zu Verschwendung und da muss man eigentlich dann auch weg davon kommen und eher alles lose verpacken, statt das eben in vorgefertigte 500-Gramm-Beutel da zu packen.
Angesichts der Grünen Woche fragen wir, was tun gegen Lebensmittelverschwendung? Und angerufen hat Burkhard Görs aus Rogetz. Herr Görs, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wo ist Rogetz? Helfen Sie uns bitte kurz.
Das ist in Sachsen-Anhalt, nördlich von Magdeburg, direkt an der Elbe.
Ah ja, okay. Ja, also die Altmark, ist fast schon Altmark.
Ja, landwirtschaftlich geprägt.
Ja. Ist die Magdeburger Börde da nicht weit?
Das ist ja in einer anderen Richtung.
Okay. Ich habe mich dem angenähert.
Wir gehen Richtung Altmark, so heißt diese Region.
Altmark, ja.
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 Wir sind ganz Ohr. Ich würde sagen, ich lebe allein und es ist natürlich kompliziert, einzukaufen, ohne wegzuwerfen. Mhm. Weil die ganze Werbebranche sagt, du nimmst 4, bezahlst nur 2, aber ich muss 3 wegwerfen anschließend. Es ist einfach nicht einfach so einzukaufen, ohne dass man zu viel kauft und das Lebensmittel dann so zu Ende aufgebraucht werden.
Wo kaufen Sie ein?
Ja, unterschiedlich, wie ich das schaffe. Ich bin Berufspendler. Die Märkte sind noch nicht auf, wenn ich losfahre und schon wieder zu, wenn ich ankomme. Also in normalen Ketten.
Also oft unterwegs dann auch, ne? Und laden schnell ins Auto mit rein, sozusagen.
Genau, auf dem Weg. Obwohl ich eine App habe mit einer Liste und immer eintrage, was ich brauche, was gerade zu Ende geht. Ich versuche das wirklich zu vermeiden. Ich bin auch so erzogen. Früher gingen wir in diesen Dorfkonsum. Da stand eine Bank vor der Tür, da konnte man sich noch treffen und dann konnte man Rezepte austauschen. Ich weiß, das war irgendwie nicht nur einkaufen, das war auch begegnen. Und dann ging man auch jeden Tag dahin. Und kaufte nur das, was man brauchte. Jetzt ist es weit weg im Industriegebiet, man hält da irgendwo an und lädt das Auto voll, lädt es hier irgendwo aus und dann landet der Rest irgendwo anders.
Haben Sie eine Möglichkeit zu lagern, irgendwie einen Kühlschrank mit verschiedenen Fächern? Da gibt es ja diese ganzen speziellen Fächer. Wie bitte?
Ja. Was haben Sie? Aber es ist einfach die Vermarktung dieser Produkte ist nicht darauf angelegt, dass man da sparsam mit umgeht.
Der Großmarkt.
Mehr kaufen. Und es wird ja auch so angeboten, dass man im Prinzip fast immer mehr kauft, als man eigentlich bräuchte.
Mhm. Ja, Schieferstein, da haben wir, glaube ich, wieder ein Problem. Ne? Die meisten kaufen dann doch oder notgedrungen auch oft, weil sie nicht genug Zeit haben oder weil sie viel unterwegs sind in den großen Supermärkten. Und dann sind die Packungsgrößen einfach schon mal groß. Ja. Und oft vieles verpackt einfach schon. Ne? Mehrere Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht. Ne?
Ja, da hat die Frau Herrmann ja auch schon recht gehabt, ja, dass auch hier die Aufklärung fehlt. Und ich sage immer, wenn ich bewusst einkaufen gehe, auch wenn ich Pendler bin und oder keine wenig Zeit habe. Irgendwann habe ich immer Zeit. Ich kann bestimmte Sachen vorkaufen. Selbst bei meinem Gemüse, wenn ich weiß, es ist jetzt schon zu lange drin und es geht jetzt nicht mehr, dann koche ich es mir vorher ein oder portioniere es mir und dann friere ich es mir ein. Aber man kann sich immer behelfen. Man muss sich einfach nur die Mühe machen, ein bisschen mitzuarbeiten. Und diese Großverpackungen, ja, wo dieses billig noch billiger ist, sage ich immer, da darf man sich nicht blenden lassen. Weil wenn ich bewusst wirklich gezielt mir einen Zettel schreibe und gezielt weiß, okay, die Woche habe ich das, will ich das in essen, kann ich auch am nächsten Tag mal irgendwas aufwärmen oder auf dem Gekochten was Neues kreieren. Und da ist einfach diese 5 Minuten Zeit sollte man sich nehmen, egal ob man Pendler ist oder Kinder hat und trotzdem keine Zeit hat für die Kinder. Ja? Nicht Tiefkühlkost kaufen oder ungesunde Sachen, sondern wirklich auch mal gezielt regional kaufen. Das hat die Frau Herrmann super schön gesagt.
Oder Herr Görs, jetzt am Wochenende laden Sie sich vielleicht die Nachbarn ein noch und kochen was Größeres.
Ja, bin ich noch dran?
Ja, natürlich.
Ich hasse das. Ich bin ja so erzogen. Meine Mutter war Leiterin einer landwirtschaftlichen Schule, wo Mädchen ausgebildet wurden früher, die Hausberufe praktisch absolviert haben. Und ich wurde auch so erzogen. Es ist ja, man ging da ganz anders mit um. Das war ein kostbares Gut, was man da vom Acker holte. Und die Lagerung war wichtig. Und das ist heute, spielt das keine Rolle mehr. Es ist einfach der Preis bestimmen und es ist auch immer etwas da. Selbst wenn ich jetzt habe und schmeiße es weg und kaufe mir die gleiche Tüte mit einem neuen Verfallsdatum nach, das ist ja kein Problem.
Versuchen Sie dann noch irgendwie saisonal zu kaufen oder auch lokal zu kaufen, soweit es geht, das schon, ja? Also keine Erdbeeren im Winter.
Der kam hierzu auch nach Hause zu Veranstaltungen und hat gekocht und das war ein großer Verfechter und hat nur saisonal, der hat das gehasst im Winter, da Erdbeeren drauf zu tun oder sowas. Da gab es halt rote Beete und Linsen und Kohl. Und es war wirklich Begeisterung aller Orten, wenn man das nur saisonal macht. Mhm. Das ist aber nicht populär. Populär ist, wenn irgendwas auf dem Teller liegt, was es sonst gerade nicht gibt.
Und eben auch schwierig zu vereinbaren mit einem Alltag, den Sie haben offenbar, ne?
Bitte?
Auch schwierig zu vereinbaren mit dem Alltag, den Sie haben als Pendler, der viel mit dem Auto unterwegs ist.
Ich gehe dieses Jahr in Rente, da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann habe ich wirklich Zeit, auf dem Wochenmarkt zu klönen, mit den Leuten zu erzählen und 3 Äpfel mitzunehmen, weil ich auch nicht mehr als drei esse. Und dann kann ich wieder hingehen den nächsten Tag und kann mir noch einen neuen kaufen.
Und wieder ein bisschen klönen und wieder Menschen treffen.
Das ist so eine Kultur, die irgendwie nicht nur das Ergebnis ist ja nur das, was wegwerfen. Das kommt ja aus der Kultur, die wir einfach nicht anders bestreiten, in der wir leben.
Das ist auch nochmal ein Aspekt, dass wenn man umso öfter man Lebensmittel einkauft, umso öfter man auch tatsächlich ins Gespräch kommt mit anderen Menschen. Das hat ja natürlich auch nochmal einen sozialen Aspekt. Burkhard Görs im schönen Rogetz in der Altmark.
Ja, das ist wirklich sehr schön.
Ich freue mich. Hab mir fast schon gedacht. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank für den Anruf.
Ja, Ihnen auch und vielen Dank für die Runden, die ich immer mithöre.
Vielen, vielen Dank. Viele Grüße in die Altmark. Burkhard Görs, was tun gegen Lebensmittelverschwendung? Das fragen wir aus Anlass der Grünen Woche. Große Messe, die größte Messe ihrer Art für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau in Berlin. 1800 Aussteller aus 72 Ländern, 400.000 erwartete Besucher, Fachminister aus 70 Staaten sind dabei, die sich dann treffen auch zu einer internationalen Agrarministerkonferenz. Was haben wir noch an diesem Wochenende? Wir haben natürlich Demos gesehen, gestern zum Beispiel, vor allem konventionell wirtschaftende Bauern, die also gegen schärfere Regeln fürs Düngen auf die Straße gegangen sind, kann man nicht sagen, eher getreckert sind, gefahren sind. Landschaft, Verbindung, so heißt diese Aktion. Heute demonstrieren Umweltschützer zum Beispiel in Berlin, wollen eine echte Agrarwende und weg von industrieller Landwirtschaft. Wir haben es satt, ist das Motto dieser Demonstration. Da sind übrigens auch wieder Bauern dabei, Landwirte dabei mit ihren Treckern, allerdings vor allem Ökobauern. Also es wird gerade an diesem Wochenende viel debattiert über die Art und Weise, wie wir uns ernähren, aber auch über die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert werden, wie die Landwirtschaft in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, auch in Europa organisiert ist. Es ist ja auch eine sehr politische Angelegenheit, über die wir reden über Lebensmittel und den ressourcenschonenden Umgang damit. Und bei uns sind Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin von der Taz, und Michael Schieferstein, er ist Koch und Gründer des Vereins Foodfighters, ist aktiv gegen Lebensmittelverschwendung. Und am Telefon ist jetzt Markus Panke aus Friedrichroda. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Aus Friedrichroda in Thüringen, unweit von Gotha.
Genau,
ja, wunderbar.
Ganz genau, sehr, ja. Ganz genau. Sie kennen sich aus, sehr schön.
Im schönen, ja. Friedrichroda, noch so ein schöner Ort. Wir hatten schon gerade vorhin einen in der Altmark, ja. Friedrichroda, schön grün mit Hügeln. Ach, hör auf zu schwärmen, jetzt legen Sie los.
Ja, mein Punkt war erstmal, vielen Dank für die Diskussion. Und ich kann dem Herrn Schieferstein nur beipflichten. Ich finde auch, dass Lebensmittel zu günstig sind. Und auch, dass das MHD aus meiner Sicht, also zumindest Halbgartsdatum, wirklich total überholt ist. Aus meiner Sicht braucht man das wirklich nicht mehr. Mhm. Mein Punkt, den ich vielleicht mal als Positives sagen wollte, ist, wir sind fünfköpfige Familie und wir haben die Erfahrung gemacht, dass man selbst mit einem kleinen Kühlschrank, wir haben praktisch nur noch einen winzigen Kühlschrank, wie ein typischer Single-Haushalt hat, das geht auch. Alle Freunde gucken sich bei uns in der Küche um, sagen, wo ist unser Kühlschrank, und sagen, das ist ja unser Kühlschrank.
Wie groß ist denn der genau? Wie groß ist denn der?
Der ist so, der passt genau unter so groß wie so ein Backofen.
Also Hüfthöhe.
So ganz kleiner.
Auf Hüfthöhe.
Ja, genau.
Man muss immer in die Knie gehen, um an die Lebensmittel zu kommen.
Ja, genau, man muss immer in die Knie gehen. Da ist sogar noch ein Tiefkühlfach drin, für das, was man einfriert.
Und der reicht für fünf Menschen?
Ja, es geht. Also ich gebe zu, wir haben noch einen Keller, wo wir auch Gemüse haben und Tomaten und sowas noch ablegen können.
Sie haben
eine
Rückfalloption.
Ja, ja, gut. Genau. Wir haben noch Rückfallaktion. Aber generell, so für die Sachen, die schnell verderblich sind, die kommen halt in den Kühlschrank. Und wenn man nur einen kleinen Kühlschrank hat, dann kauft man weniger. Man weiß, man kriegt es nicht irgendwo reingestellt und dann kauft man einfach weniger. Und dann kauft man halt nur eine Flasche Milch oder nur eine Packung Joghurt, nicht die drei Joghurts.
Ja. Und wo kaufen Sie ein? Friedrichroda ist ja jetzt kein Dorf, aber jetzt auch nicht so groß.
Ja, wir müssen auch in den Nachbarort fahren. Also wir haben zwar viele Discounter um die Ecke, aber da gibt es praktisch Gemüse aus Kartoffeln aus überall her, nur nicht aus Deutschland. Und wir fahren einen Ort weiter nach Waltershausen und kaufen da in einem Biomarkt ein, ja, im Biomarkt.
Aber Sie sind öfter unterwegs, Sie müssen öfter einkaufen dann. Das ist auch eine Zeitfrage, ne?
Na, wir kaufen einmal in der Woche ein. Wir würden gerne auf den Markt gehen, aber es gibt halt praktisch in der Nähe keinen Markt. Wir haben auch schon Biokistenversand ausprobiert. Das war dann aber auch eigenartig, weil wir dann auch irgendwie Südfrüchte bekommen haben oder Kartoffeln aus Ägypten. Ja. Und dann haben wir das wieder sein gelassen und haben dann halt wirklich versucht, viel regional wie möglich zu kaufen. Ja. Seit einem Jahr ist zum Beispiel auch unser Bäcker, wo wir unsere Brote gekauft haben, der backt kein Brot mehr. Dann sind wir rumgefahren, haben überall beim Bäcker Brot gekauft.
Der Bäcker backt kein Brot mehr. Er kauft nur noch.
Der hat aufgehört. Der war praktisch in Rente gegangen, hat aufgehört. Und dann sind wir rumgefahren und haben überall die Brote probiert. Es hat uns keines geschmeckt. Und seit einem Jahr backe ich halt selber mein Brot. Und dann habe ich halt probiert, wo kriege ich denn mein Mehl her? Und dann habe ich versucht, in Thüringen wirklich ökologisch erzeugtes Mehl zu finden. Und das war wirklich ein Kraftakt. Ja, es ist wirklich schwierig. Ich habe es aber jemanden gefunden, der wirklich auf seinem Acker nichts hat, nur seine Pflanzen, kein Dünger, keine Pestizide ausgibt. Und es ist möglich, aber sehr aufwendig.
Wollte ich gerade sagen, Ulrike Herrmann, Michael Schieferstein, wenn man das so hört, das klingt natürlich alles... Ich persönlich ja auch, bin sehr inspiriert und ich kriege fast ein schlechtes Gewissen, dass ich mein Brot doch noch beim Bäcker kaufe, aber man braucht auch viel Zeit für sowas, oder? Ich meine, Frau Herrmann, wenn Sie bereit da noch ein bisschen abzuzwacken von Ihrem Arbeitsalltag, um sozusagen Lebensmittel vielleicht noch ganz anders zu besorgen?
Naja, ich meine, das in der Großstadt ist es ja viel einfacher, Bio-Lebensmittel zu kaufen als nun in Friedrichroda. Nicht? Das fand ich sehr interessant, diese Darstellung. Wir hier in Berlin haben eigentlich kein Problem, Bio-Lebensmittel an Land zu ziehen, sondern hier ist ja das Problem eigentlich ein anderes. Also Berlin als Stadt ist der größte Markt für Bio-Lebensmittel. Nur der Bedarf kann gar nicht befriedigt werden.
Die Brandenburger Bauern kommen gar nicht hinterher.
Nee, ja, genau, das ist ein ganz großes Problem. Das wurde jetzt auch kürzlich von der Landwirtschaftsministerin in Brandenburg angesprochen, dass das ja eigentlich geradezu abwegig ist, dass die Brandenburger nicht inzwischen schon die Bauern alle auf Ökolandbau umgestiegen sind, weil das ja in Berlin abgenommen würde. Stattdessen ist es so ein bisschen so, wie das eben auch beschrieben wurde, weil der Bedarf an Bio-Lebensmitteln so groß ist, den man an jeder Ecke befriedigen kann, kommen aber die Lebensmittel selbst dann sonst woher, aus Rumänien und zum Teil auch gar nicht genau kontrollierbar, ob sie wirklich Bio sind.
Genau, nicht kontrollierbar.
Ja, genau. So, und was ich aber bei der Geschichte von Herrn Panke auch interessant fand, war ja das Thema Kühlschrank. Weil das kann man nämlich historisch genau sehen. Der Kühlschrank hat sich in Westdeutschland Ende der 50er Jahre flächendeckend durchgesetzt. Da hatte dann jeder irgendwie einen Kühlschrank. Und das war genau der Moment, in dem die Menschen eben nicht mehr jeden Tag einkaufen gegangen sind. Und damit fing auch die Verschwendung an. Also solange man jeden Tag einkaufen muss, also praktisch sind die Leute losgegangen, um fürs Abendessen einzukaufen und morgens offenbar manchmal auch nochmal, um fürs Frühstück einzukaufen, weil man das ja alles gar nicht lange lagern konnte. Da ist dann natürlich nie der Fall aufgetreten, dass man irgendwie tonnenweise Aufschnitt kauft, den man hinterher dann gar nicht verzehren kann. Weil aber ja, es klar war.
Ja, natürlich. Eine andere Arbeitswelt auch, ne?
Und es war
oft waren es ja die Frauen, die das dann gemacht haben.
Ja, das ist eben das muss man dann aber auch ehrlicherweise mal sagen, nicht? Das war eine Welt, in der es tatsächlich, zumindest in Westdeutschland, sehr viele Hausfrauen gab. Und der Kühlschrank war sozusagen eine Befreiung für die Frau, hat aber gleichzeitig. Eindeutig ein Fortschritt, hat aber gleichzeitig dann zu dieser Verschwendung geführt. Denn ohne Kühlschrank, das hat Herr Brandke schön dargestellt, kann das gar nicht diese Ausmaße annehmen.
Ich habe auch
gehört. Darf ich noch was dazu sagen?
Ja, gerne, gerne.
Zu der Zeit war aber auch noch ein anderes Vorteil. Mhm. Die Lebensmittel waren viel, viel mehr, also viel teurer wie heute. Und es gab nicht diese Massenproduktion, das heißt dieses Ungesunde, sondern wir haben uns auch noch gesund dabei ernährt und haben darauf geachtet, weniger wegzuschmeißen, weil wir eigentlich alles verwertet haben zu 100%. Und das war früher halt anders, ob Kühlschrank oder nicht Kühlschrank, die Lebensmittel waren definitiv 10-mal teurer wie heute.
Ja. Naja, auf jeden Fall haben sie einen größeren Anteil am Einkommen ausgemacht. Nicht?
Also, ja, das stimmt, so Zahlen, auf jeden Fall. Ja.
1950 nicht, haben die Leute noch 50% ihres Einkommens
richtig.
Für und mir Lebensmittel
ausgegeben. Heute sind knapp 10%.
Und mir fiel auch gerade auf bei dem Anruf, dass Herr Panke davon sprach, Tomaten zum Beispiel im Keller zu lagern. Das heißt, die müssen gar nicht in den Kühlschrank.
Vieles muss nicht in den Kühlschrank. Wir brauchen
was machen wir da besonders falsch? Welche Gemüsesorten zum Beispiel?
Genau, da fehlt auch die Aufklärung so ein bisschen, wie lagere ich überhaupt was? Wie lagere ich mein Brot? Wie lagere ich mein Gemüse? Muss ich Gemüse über den Kühlschrank machen? Muss das Obst in den Kühlschrank? Alles, was bei uns wächst, wie Äpfel, was so im Herbst kommt und so, das sind alles Sachen, die müssen nicht in den Kühlschrank. Tomaten auch nicht. Und wenn wir es in den Kühlschrank machen.
Aber Gurken sollten in den Kühlschrank zum Beispiel.
Ja, besteht fast nur aus. Wenn ich einen Keller habe, der ein bisschen kühler ist, reicht das also auch. Ja.
Kühl reicht?
Ja.
Einfach nur, es muss nicht Kühlschranktemperatur
trocken
sein.
Trocken und kühl muss es sein, ja.
Es müssen nicht die 4-5 Grad im Kühlschrank sein.
Nein,
das ist oft zu kalt für Gemüse, oder wie?
Gemüse braucht, ich sag mal gut, jetzt Karotten und so, sollten schon gekühlt sein, also zumindest mal, wenn der Keller das nicht hergibt. Aber wenn ich halt so überlege, dass viele Sachen wie Joghurt und so, die sind wichtig, Käse und solche Produkte, die sollten gut gekühlt sein und auch gut gelagert sein und dann hält es auch ewig, da passiert nichts dran. Ja.
Vielen Dank dann an Herrn Panke in Friedrichroda.
Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Tolle, der müsste eigentlich ein Bundespreisvorschlag geschlagen werden. Das ist eine tolle Familie.
Das gehen wir weiter. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir reden heute über Lebensmittelverschwendung. Ein Viertel unserer Nahrung landet im Müll. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr und davon wäre schätzungsweise die Hälfte vermeidbar, also etwa 5,5-6 Millionen Tonnen Lebensmittel landen ohne Not im Müll. Wir reden aus Anlass der Grünen Woche in Berlin, dieser großen Ausstellung für Landwirtschaft und Ernährung. Und geschrieben hat uns auch Siegfried Huhn: Ich habe seit über 10 Jahren keinen Kühlschrank mehr und werfe seitdem keine Lebensmittel mehr weg. Ich schaue auch grundsätzlich nicht auf Verfallsdaten oder Ähnliches. Also Ulrike Herrmann von der Taz. Genau das, was Sie gerade vorhin angesprochen haben. Vielleicht sollte man sich einfach konsequenterweise von seinem Kühlschrank trennen.
Ja, also jedenfalls ist das eindeutig, dass erst der Kühlschrank animiert überhaupt, nicht, ganz viel zu kaufen, nach dem Motto, man denkt dann, ja, das ist da ja irgendwie gekühlt und sicher. Und das kann man dann ja mal da auf Vorrat lagern und dann vergisst man das oder man hat anderes zu tun und schwupps wird das da eben Kühlschrank eben schlecht.
Herr Schieferstein, wie groß ist Ihr Kühlschrank privat zu Hause?
Sehr groß. Aber ist immer wenig drin, weil ich auch viel unterwegs bin und auch wenig Zeit habe. Aber ich koche sehr gerne und
Aber das muss ich ja jetzt mal sagen, Herr Schieferstein, das ist ja auch Quatsch, nicht? Man hat einen riesen Kühlschrank und dann ist da nichts drin.
Also ein energiesparender, aber der, ist, der ist auch ab und zu voll. Nur wenn ich halt nach Hause komme, dann wird das Ding immer leerer und dann, wenn ich irgendwann wieder Zeit habe, gehe ich auch wieder bewusst einkaufen. Aber ich tue halt viel vorkochen, fräse mir auch mal ein, außer wenn meine Kinder zu Besuch sind oder so, und dann wird natürlich auch richtig toll gekocht. Ja.
Ist das vielleicht auch ein möglicher Tipp, einfach vorkochen, ein bisschen vorplanen?
Ja, Vorplan ist ganz wichtig. Und wir hatten ja vorhin schon mal angesprochen, dann haben wir ja jetzt immer aus dem Thema gekommen. Ich sage immer, wichtig ist, diese Niederkunft in der Familie wieder zu finden. Das heißt, sich eine Stunde für die Familie Zeit zu nehmen, sich einfach zusammenzusetzen, schön zusammen Abendessen oder zusammen frühstücken, irgendwann am Tag eine Stunde sich diese Zeit nehmen.
Das sagen Sie so einfach bei den gehetzten Familien.
Es funktioniert. Ja. Glauben Sie es mir. Wir machen viele Experimente und es funktioniert. Aber was ich dazu sagen will, ist einfach, sich diese Zeit nehmen und dann diskutieren in der Runde. Was habt ihr Lust zu essen? Was würdet ihr gerne essen? Dann dabei essen und dann schöne Zettel schreiben. Dann mit der ganzen Familie mal die Schränke durch. Der eine geht in den Vorratsschrank, der andere geht in den Kühlschrank, der andere geht in den Keller, egal. Und jeder guckt, was noch da ist. Und dann, okay, das könnten wir da noch draus machen. Der will Pfannkuchen essen, der möchte gerne mal ein schönes Schnitzel, aber der andere möchte doch lieber mal so was Veganes essen, egal. Und dann kann ich gezielt einkaufen. Und dann habe ich auch kein Problem, wenn einer sagt, ich möchte gerne noch einen Joghurt. Aber warum muss ich mir 5, 6 verschiedene Industriejoghurts holen, wo eh alles nur Gift ist oder so? Sondern warum kaufe ich einfach nicht einen Naturjoghurt? Es gibt Apfelzeit, es gibt Erdbeerzeit, es gibt Pfirsichzeit. Es gibt so viele tolle Zeiten, die wir in Saisonal haben. Und wenn ich was Süßes mag, dann mache ich mir einen frischen Imkerhonig rein. Und dann habe ich ein tolles Joghurt, das hat Süße, es hat einen eigenen Fruchtgeschmack. Und jedes Komponent, das Joghurt schmeckt nach Joghurt, die Frucht nach Frucht und so weiter. Wenn ich so anfange zu denken, dann habe ich mich nicht nur gesund ernährt und was alles richtig gemacht, sondern ich habe null Abfall. Ja.
Ich habe noch mal eine Frage, Herr Schieferstein. Ja. Und zwar zu dem Thema Tiefkühl. Ja. Also das wird ja von Ihnen immer als Ratschlag erteilt. Man soll kochen und das dann einfrieren.
Nee, man kann es auch einwecken.
Ja, eben, das war genau meine Frage. Weil einfrieren hat ja dann doch den Nachteil, dass auch das auf Dauer eine Menge Energie kostet.
Stromverbrauch,
genau. Ja. Dann hat man zwar wenigstens die Lebensmittel nicht weggeworfen, aber dafür hat man dann CO2 emittiert, nicht in großen Mengen. Warum sagen Sie nicht allen, dass sie das einkochen sollen?
Ja, einvakuumieren, es ist egal, wie man es macht. Wichtig ist einfach nur bewusst, man kann es auch 3, 4 Tage im Kühlschrank, also hält sich's ja auch, ja. Das ist nicht das Problem, aber ich sage immer, wenn ich einen Gefrierschrank habe, der leer ist, kostet mich auch das CO2.
Ja, eben
dann kann ich noch füllen.
Genau.
Ja. Oder abschalten. Ja.
Also alles, was man einfrieren könnte, könnte man auch einkochen?
Könnte man einkochen.
Alles 100%?
Ja, das hat man früher so gemacht. Früher hat man alles eingeweckt, ja. Also ich sage immer eingeweckt, weil das ist der
Das machen nur noch die wenigsten,
Begriff,
oder?
Ja. Das macht fast, ich sag mal, vielleicht 5% der Bevölkerung vielleicht. Ja.
Was mit dem Einfrieren dann doch schneller geht und praktischer ist.
Ja.
Und vielleicht auch ein bisschen schonender für die Lebensmittel, für die Qualität? Irgendwann müssen die dann gegessen werden. Und die schmecken dann nicht mehr so wie frisch, oder?
Ja, aber wenn ich halt das bewusst mache, zum Beispiel, ich sage zum Beispiel immer, viele Leute kaufen ja diese Glutamat, ich sage immer diesen Müll, ja, also das heißt von Knorr, Maggi, ich will da gar keine Werbung machen, ich will einfach nur sagen, dass das größte Gift ist, anstatt
sich selber... Ich mache gerade Anti-Werbung, würde ich sagen.
auf jeden Fall würde ich damit sagen, wenn ich ein Gemüsefond koche, aus meinen Gemüseschalen, Gemüsereste, Gemüseabschnitte, egal welche, setze es in kaltem Wasser an, lass es einmal aufkochen. Und dann einfach den ganzen Tag über langsam reduzieren, wenn ich eh zu Hause bin, mache Büroarbeit oder so. Und dann kann ich mir zum Beispiel so Eiswürfelbehälter nehmen oder kleine irgendwelche Behälter, fülle diese Brühen, wenn die fertig sind, einfach da rein. Und dann habe ich immer eine frische Gemüsebrühe für einen Fond anzusetzen, für einen Eintopf zu kochen, für eine Soße anzusetzen. Also ich kann mir alles eigentlich aus allen Resten fertig vorkochen und muss noch nicht mal meine Chemie dafür benutzen.
Ja. Das klingt schon fast romantisch, aber wenn mich mir jetzt sozusagen auch den Arbeitsalltag von sehr gestressten Menschen anschaue, die vielleicht sogar einen 10-12-Stunden-Tag haben, die es gerade mal so schaffen,
oder? Das haben wir früher auch
wochentags mal gerade was irgendwas in sich reinzustopfen, um nicht umzufallen.
Das ist Bequemlichkeit, sage ich immer, ja.
Die sollten dann was mitnehmen von zu Hause.
Ja, zum Beispiel. Erstens ist es gesund, wenn man sich selber macht, ja. Als mal schnell eine Tiefkühlpizza, da schnell ein Gefrierfilet fertig, von egal wo es herkommt. Ich will gar keine Werbung machen. Aber das ist auch reines Gift, weil es kommt aus der Massenproduktion. Es ist meistens voll mit Antibiotikum gepumpt, mit Pestiziden belastet, was auch immer. Und warum kann ich das nicht frisch machen und mir einfach diese 5 Minuten für mich nehmen? Wenn ich in Urlaub fahre, habe ich auch 2 Wochen Zeit. Dann mache ich halt weniger Urlaub und koche mir lieber was Gutes, ja.
Sagt Michael Schieferstein, der Koch und Gründer des Vereins Foodfighters, der aktiv ist gegen Lebensmittelverschwendung. Was tun also gegen Lebensmittelverschwendung? Das ist unsere Frage heute Vormittag. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Lena Marie Hinrichs hat uns geschrieben: Mein Mann und ich haben die Erfahrung gemacht, dass bei uns öfter etwas verfallen ist, was beim Einkauf nicht vorgesehen war. Daher kaufen wir mit Rezeptliste ein, also nur das, was für ein bestimmtes Rezept tatsächlich benötigt wird. Das wird dann über die Woche verkocht. Obst essen wir gern und viel, dafür brauchen wir keinen Einkaufsplan. Eine Frage an die Gäste: Ist das Obst und Gemüse auf den Wochenmärkten vielleicht etwas krumm und schief, sodass es die Anbieter nicht wegschmeißen müssen und dort an die Verbraucher verkaufen können? Das wäre ja schön. Also wie ist es denn mit der Bereitschaft tatsächlich auch von Händlern, diese etwas krummen und schiefen Obst und Gemüsen zu verkaufen? Also ich weiß nicht, Herr Schieferstein, haben Sie da Erfahrungen gemacht?
Ja, sehr viele sogar. Also wir haben, also ich habe halt einen Vorteil, ich wohne in einer Region, wo sie alles bekommen. Ja, wir haben hier eins der größten Spargelanbaugebiete. Wir haben Streuobstwiesen ohne Ende. Also wir sind hier richtig gut versorgt hier in Rheinhessen. Aber ich sage immer, wenn man es auch nicht hat, wie soll ich sagen? Jetzt habe ich einen Faden verloren, Entschuldigung.
Wenn man es nicht hat, dann kann man trotzdem die Möglichkeit nutzen, schiefes Gemüse zu kaufen. Also wo kriegt man also Gemüse, die Erfahrung, was nicht mehr so toll aussieht?
Ich bin mit dabei. Also bei uns ist halt wirklich so, sie kriegen wirklich alles. Und die Leute verkaufen das auch und es wird auch hier gekauft. Das Problem ist aber, es fehlt einfach die Aufklärung. Meiner Meinung nach ist einfach die Aufklärung. Und in den Großstädten ist das Problem, da kommt es erst gar nicht in den Markt rein, weil die wollen es gar nicht, weil sie es gar nicht verkaufen wollen. Ja? Weil wir als Verbraucher immer noch dieses Denken haben, alles muss perfekt sein. Ja? Und da muss mehr Aufklärung her. Das ist, glaube ich, das, was am vernünftigsten ist. Ja.
Am Telefon ist Ferdi Thees aus Tönnesfors. Schönen guten Morgen.
Ja, schön.
Wo ist das schöne Tönnesfors? Irgendwo im Norden vermute ich mal, oder?
Ja, ist in der Nähe von Düsseldorf.
In der Nähe von Düsseldorf, ja. Knapp daneben. Okay, am Rhein.
Ja, nicht schlimm. ich möchte mich gerne an der Diskussion beteiligen. Mein Name ist Ferdi Thees, ich bin 38 Jahre alt, bin ein Gemüsebaumeister, habe einen Obst- und Gemüsebaubetrieb, bin auf dem Wochenmarkt tätig, auch heute. Ich muss da gleich auch wieder hin. Aber das war mir sehr wichtig, mich bei der Diskussion zu beteiligen. Und zwar ist das korrekt. Viele Dinge sind richtig benannt worden. Wir brauchen Aufklärung. Ne? Also bei mir auf dem Wochenmarkt ist es so, dass ich meine Tomaten nicht am Tross verkaufe, in kleinen Chargen, nicht immer ganz durchgereift. Und ich genieße das Vertrauen meiner Kunden. Das muss man sich natürlich auch erarbeiten. Aber ich bin da sehr, sehr stolz drauf und möchte eigentlich hierzu noch eine Sache in die Runde beitragen. Und zwar befinden wir uns ja generell in einem Wandel. Das heißt, es wird viel diskutiert, es wird demonstriert für, dagegen. Und die Sache, die da mir immer auffällt, ist, wir brauchen neue Lösungen. Und ich hatte dieses 2019 mal das Vergnügen, an einem großen Campus einer großen Firma durfte ich einen Tag mit meinem Wochenmarktstand mal stehen. Und das ist auch von den Mitarbeitern da sehr gut angenommen worden, ist aber dann praktisch von der Firma, wie das dann da in großen Firmen so geht, das ist eine Behörde, das geht alles nicht so einfach, wieder verworfen worden. Ist aber für mich mal eine sehr interessante Erfahrung gewesen, wo man zum Beispiel Regionalität oder Landwirtschaft in die Stadt auch mal mit reinbringen kann und neue Wege gehen kann. Und das, denke ich, ist die Aufgabe in den nächsten Jahren, Landwirtschaft neu zu denken,
ja,
und neu zu definieren, weil die alten Vorstellungen sind ja auch oft, wie soll man sagen, oder neue Möglichkeiten tun sich ja auf. Man muss mehr arbeiten, alle müssen viel mehr fürs Wohl der Familie tätig sein. Und ich erlebe das zum Beispiel, dass viele Leute in der Kantine essen gehen und sich dann sagen, ach, einmal in der Woche möchte ich aber was Schönes kaufen, kochen und kaufe das zum Beispiel auf dem Wochenmarkt. Aber es ist halt nicht es ist halt nicht überall die Möglichkeit halt da, wie wir ja auch schon vorher gehört haben. Yeah. Und da rufe ich auch immer die Leute, die
geht auf die Wochenmärkte.
Ja, um das die Wochenmärkte generell.
Ja.
Und ich rufe ganz gezielt immer generell auch gerne auf. Wir haben zum Beispiel in der Landwirtschaft ein extremes Nachwuchsproblem. Wir haben, ich bin Gemüsebaumeister seit 10 Jahren, ja, seit 12 sogar. Ich habe, als ich meinen Meister abgelegt habe, waren, ich würde sagen, vielleicht 50 Meister deutschlandweit im Gemüsebau tätig. Das ist halt sehr, sehr, sehr wenig. Das ist halt so, dass wir, ich hoffe immer, dass die grüne Branche auch nochmal einen Aufschwung bekommt. Und das sehe ich an Demonstrationen, an Gegendemonstrationen, ja, an meinungsschaffenden Dingen. Finde ich das sehr, für mich, für meine Branche ist das immer sehr gut.
Und das vielleicht auch, ja, ja, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, dass vielleicht auch Gemüsebaumeister wie Sie oder überhaupt auch Landwirte generell, gerade die auch ökologischen Landwirtschaften, einfach auch von ihrer Arbeit leben können, was, glaube ich, nicht so einfach ist. Ne? Herr Thies, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und ich weiß nicht, hat sich schon eine Schlange gebildet da vor Ihrem Stand oder wie ist das jetzt? Und Sie winken immer und sagen, ich bin gerade im Radio, ich kann jetzt gerade nicht, oder?
Nein.
Nein, so ist
Sie Mitarbeiter. Ich bin zu Hause, ich hab meine Erdbeeren, wir bauen gerade Erdbeertunnel auf als Winterschutz. Deshalb, da muss ich gerade gucken, das Wetter ist gerade dementsprechend, da bin ich schnell.
Und windig bei Ihnen, wie ich höre, windig.
Ja, es geht, wir sind am Winden, deshalb. Ja. Aber ich gehe den jetzt gleich holen. Ja,
dann wünsche ich viel Erfolg dabei. Vielen Dank für Ihren Anruf und schönes Wochenende.
Bis dann.
Ferdi Thies aus Tennisforce in der Nähe von Düsseldorf. Da haben wir nämlich auch, uns läuft gerade tatsächlich ein bisschen die Zeit davon, Frau Herrmann, vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema tatsächlich Nachwuchsprobleme in der Landwirtschaft. Auch das ist ja sicherlich ein Thema, das sozusagen man ja, wenn man saisonal und regional kaufen will, braucht man ja die Landwirte in der Gegend, ne?
Ja, also man muss sagen, das Nachwuchsproblem haben ja eigentlich inzwischen alle Handwerker. Also wenn man jetzt hier mit dem Dachdecker sprechen würde, würde er auch sagen, uns fehlt der Nachwuchs. Der fehlt natürlich auch in der Landwirtschaft, auch in den Gartenbaubetrieben. Und das wird langfristig ein Riesenproblem, also weil wenn wir jetzt den Klimawandel bewältigen wollen, dann wird es so sein, dass man mehr Ökolandwirtschaft betreiben muss, dass auch mehr Leute in der Ökolandschaft, Landwirtschaft arbeiten müssen. Und das kann man natürlich nur hinbekommen, indem sich das auch stärker lohnt. Im Augenblick ist es aber nicht so, dass jetzt die Biobauern schlechter verdienen würden als die konventionellen Bauern, weil die konventionellen Bauern werden ja wahnsinnig im Preis gedrückt durch Aldi, Lidl und so weiter, während ja die Biobauern eigentlich vor dem, das Glück haben, dass ein Riesenmarkt da ist, der gar nicht befriedigt werden kann.
Und vor allem, wenn Lebensmittel so billig sind, wie sie sind, haben viele Bauern natürlich das Problem, dass es ökonomisch oft sehr schwierig ist.
Ja, genau.
Und dass auf der anderen Seite eben wieder, und da sind wir bei unserem Thema, eben viel verschwendet wird von den Konsumenten. Ne?
Ja, genau. Also jedenfalls das Nachwuchsproblem existiert. Dann wollte ich noch etwas sagen, was Herr Thies auch angesprochen hatte, was ich ganz interessant finde, was wirklich eine gute Idee ist, nämlich, dass man Gemüsestände in großen Firmen aufbaut. Also dass man, das war ja hier die ganze Zeit das Thema, dass alle so gestresst sind und so arbeiten müssen, dass man also die gesunden Lebensmittel dahin schafft, wo die Leute arbeiten. Nicht? Dann können
warum
sie
passiert da so wenig?
Ja,
eigentlich?
Das finde ich jetzt auch. Also als ich Herrn Thies gehört habe, habe ich mich auch gefragt, das ist eine super Idee, warum macht man das nicht öfter?
Ja.
Er hat ja gesagt, dass das irgendwie schwierig ist, dann mit der Firmenleitung.
Ach, aber irgendwelche Wege müssen sich finden.
Aber eigentlich ist die Idee wirklich
hiermit,
gut.
Ich rufe hiermit alle Firmen und Behörden Deutschlands auf, das möglich zu machen. Was tun gegen Lebensmittelverschwendung? Aus Anlass der Grünen Woche in Berlin, die ja an diesem Wochenende zum ersten Mal auch für die Öffentlichkeit geöffnet hat, diese große Schau, diese größte Messe für Lebensmittel, für Ernährung und für Landwirtschaft, aber auch angesichts der vielen Demonstrationen und politischen Debatten der letzten Tage, das haben wir auf den Straßen erlebt, mit vielen Bauern, die ihre Trecker in die Städte gefahren haben. Heute aber auch in Berlin eine große Demonstration von vielen Befürwortern der ökologischen Landwirtschaft unter dem Titel Wir haben es satt. Wir wollen aber ganz praktisch einfach wissen, was tun eigentlich gegen Lebensmittelverschwendung? Sehr, sehr viel wird weggeschmissen. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr im Müll und davon wären etwa 6 Millionen Tonnen vermeidbar. Vieles davon auch bei uns zu Hause. Wie viel schmeißen Sie weg? Wie gelingt es Ihnen vielleicht, weniger wegzuschmeißen? Wie wirtschaften Sie mit Lebensmitteln? Gerne auch interessante Rezepte, die Sie vielleicht für uns haben. Oder auch die Frage, wird zu viel produziert, so wie bei anderen Dingen auch? Wie gelingt auch nachhaltiges Konsumieren? Und wenn man sagt, Essen ist politisch, was bedeutet das für Sie? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Und natürlich geht es auch um die Art und Weise unseres Einkaufens. Wir haben zum Beispiel Raphael Fellmer getroffen. Er nennt sich selbst Lebensmittelretter, hat ein Startup in Berlin mitbegründet, aus dem einige Supermärkte entstanden sind, unter dem Titel Surplus. Und das ist ein Supermarkt, der tatsächlich bestimmte Dinge verkauft, die vielleicht nicht mehr so schön aussehen, die knapp am Mindesthaltbarkeitsdatum liegen, aber dennoch damit auch großen Erfolg hat. Anja Nehls hat ihn getroffen.
Was wir hier sehen, das kommt hauptsächlich vom Großmarkt. Da kaufen wir dann morgens fast täglich ein, das, was die anderen nicht mehr kaufen wollen, weil sie eben zu alt sind, zu schrumpelig. Hier sehen wir zum Beispiel so Äpfel, die einfach Stellen haben, auch schon nicht mehr die allerfrischsten sind. Ja, vor allem einfach vom Optischen her im normalen Einzelhandel gar nicht landen würden. Aber es geht um die inneren Werte und wir wollen die Lebensmittelwertschätzung steigern in der Gesellschaft, Bewusstsein schaffen und den Leuten auch zeigen, dass zwischen 10% und 50% sogar schon auf dem Acker gar nicht geerntet wird, weil es eben zu groß, zu klein, hässlich oder Überproduktion ist. Wir haben hier zum Beispiel über 500 auch abgelaufene Produkte, teilweise auch kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber in Deutschland darf man die weiterverkaufen. Das heißt, wir, so wie alle anderen Supermärkte, die es auch machen können, sind in der Informationspflicht. Das heißt, hier steht natürlich in unserem ganzen Rettermarkt überall, hey, wir haben abgelaufenes und so. Aber was ganz wichtig ist, das Datum, wann es abgelaufen ist, dass es nicht Verbrauchertäuschung ist. Mindestens haltbar bis ist Wochen, Monate, teilweise sogar wirklich Jahre über dem MHD noch bestens genießbar. Und wir wollen den Leuten da Mut geben, auf ihre Sinne zu vertrauen, nämlich ein Produkt sich anzuschauen, zu öffnen, zu riechen und dann zu probieren. Lebensmittel sind dafür da, dass sie gegessen werden. Und damit tut man auch was Gutes, was die Enkeltauglichkeit anbelangt, weil im Moment schmeißen wir 1.600 Millionen Tonnen jedes Jahr an Lebensmittel weltweit weg. Und das ist ausreichend, um alle Hungernden viermal zu ernähren.
Enkeltauglichkeit ist das richtige Stichwort. Also wie können wir ressourcenschonend Lebensmittel konsumieren, auch auf Dauer? Das interessiert uns. 0800 2254 2254. Da schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat auch Sabine Kraska getan. Sie wohnt in Bonn, 62 Jahre alt, bezeichnet sich selbst als Armutsrentnerin. Und sie schreibt uns, ich habe das große Glück, hier in Bonn eine einzigartige Einkaufsmöglichkeit zu haben, von der ich zuerst dachte, dort einzukaufen könne ich mir nicht leisten. Es ist ein kleiner Unverpacktladen mit Schwerpunkt bei Gemüse und Obst, auch anderes, wirklich regionale Produkte. Wenn man lose Dinge kauft, zählt man eben als Single mal 5 Kartoffeln ab und 3 Möhren, 100 Gramm Reis und so weiter. Das ist geradezu eine Schule für die Sinne. Und unter dem Strich ist es dann auf keinen Fall teurer als Großgebinde im Sonderangebot, von denen man die Hälfte wegwirft. Und am Telefon ist jetzt Marianne Glockner aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Wir sind ganz Ohr.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir lange überlegt, wo ich anrufe, aber also ich kaufe öfters bei Edeka und die haben hier, das ist ein sehr großer Edeka, ein sehr schönes Fleisch. Und ich habe dann mal wieder eines Abends, war kurz vor 20 Uhr, weil dann auch die Theke da Schluss macht, Rindergehacktes gekauft, ganz frisch alles. Und da war noch ein Riesenberg und ich sage halt dann zu dem Verkäufer, was machen Sie denn jetzt mit dem ganzen Fleisch? Und sagt dann, das wird weggeschmissen.
Und haben Sie versucht, ihm abzuluxen, oder? Nein.
Nein, also ich habe dann nur noch gesagt, es gibt doch hier einen Supermarkt, also eine Filiale auch von Edeka, die packen das ab und machen das dann in diese Theke, in diese Kühltheke. Die reduzieren das dann, ich glaube, zu 50% und schreiben halt dann das Verbrauchsdatum, also gleicher Tag drauf. Und da hatte ich schon mal öfters, also so Rindergehacktes auch mitgenommen, weil das ist ja eigentlich noch in Ordnung, ist ja vom gleichen Tag. Und ich sag, können Sie das dann nicht so machen? Dann sagte er, nein, wieso? Das ist ja dann noch zusätzlicher Aufwand, dann müssen wir das verpacken und dann wird das dann doch weggeschmissen. Und na, ich habe dann einfach nichts mehr gesagt. Ich habe es dann noch bei Edeka angerufen, weil ich gesagt habe, kann man das nicht anders machen? Aber die haben gesagt, das sind so die Vorschriften. Und auch eine Bekannte, die für die Berliner Tafel gearbeitet hat, die habe ich auch noch angerufen. Und die ist da auch, glaube ich, nur Mitglied. Und die sagte, das können wir ja gar nicht annehmen, weil ich gesagt habe, kann die Tafel ja nicht aktiv werden. Das ist doch ein Wahnsinn so.
Bei Rindergehacktem könnte es vielleicht schwierig werden, weil es ja wirklich sofort zum Verbrauch, ne? Innerhalb von 24 Stunden, Schieferstein. Also Rindergehacktes, glaube ich, das kann man wirklich nicht noch verkaufen.
Ja, alles, was gehackt ist, alles, was aufgemahlen ist oder so, das ist sofort mit Bakterien befallen. Deswegen sollte man es auch nur dann sich mahlen lassen, wenn es frisch ist. Deswegen gehe ich gerne zum Metzger des Vertrauens. Da sage ich, ich hätte gerne ein frisches Rinderhack oder ein gemischtes Hack oder was auch immer oder ein Tartar. Und dann lässt er mir das frisch durch und dann kann ich das auch mit nach Hause nehmen. Und wenn ich das an dem Tag nicht essen möchte oder keine Zeit habe, dann soll ich es nicht in den Kühlschrank legen, weil das verkeimt ohne Ende. Und ganz wichtig, durchbraten, aber einfach vorbraten und am nächsten Tag erst dann sag ich mal, sich warm machen oder sich halt zubereiten. Aber Hackfleisch sollte man wirklich an diesem Tag kaufen und auch direkt essen. Ja.
Also in diesem Fall können Tafeln das auch gar nicht annehmen.
Weil dürfen sie gar nicht, nein. Allein schon nicht wegen den Keimen und so. Aber trotzdem sage ich auch, es ist ja nicht nur das Hackfleisch. Ich habe ja sehr viele Märkte kontrolliert und ich will auch keine Namen sagen, ich rede wirklich von Großmärkten. Und da zählen alle dazu. Das ist Aldi, Lidl, egal wie sie heißen. Ja. Rewe, Edeka, ich will sie gar nicht nennen, aber Fakt.
Doch, haben sie gerade gemacht.
Ja. Aber negativ will ich das sagen. Ich will sagen, die schmeißen jeden Abend alles, was aufgeschnittene, egal ob es Aufschnittwurst ist, Leberwurst ist, Blutwurst, es spielt keine Rolle, welche Wurst, das landet 1:1 nach dem Feierabend direkt in der Tonne. Und das ist absolut die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt. Anstatt es einfach ein bisschen weniger in die Theke zu machen und dann erst rausholen, wenn man es braucht oder so. Aber das ist einfach Bequemlichkeit, Faulheit und alles, weil es Massenproduktion ist, weil es günstig und billig ist und billiger wegzuschmeißen, als da ein bisschen nachhaltiger mit umzugehen.
Ja. Marianne Glockner, in Berlin, ziehen Sie da Konsequenzen, was Ihr Einkaufsverhalten in diesem Supermarkt angeht? Nach der Enttäuschung?
Ja, also ich habe nur gedacht, ich wollte schon fast sagen, ja, hoffentlich dürfen Sie das dann mitnehmen und für den persönlichen Gebrauch. Aber ich habe gedacht, man könnte ja so viel damit machen. Die können das ja eingefrieren und dann manches Mal verkaufen die ja auch dann fertige Buletten und das dann noch irgendwie verwerten, aber das wird alles nicht wahrscheinlich gemacht.
Rohes Hackfleisch darf man nicht einfrieren.
Rohes Hackfleisch
darf man nicht
einfrieren? Nein.
Aber ich glaube, dass die Lösung wäre ja eine gesetzliche Vorgabe.
Richtig.
Also, solange das nicht gesetzlich geregelt ist, ist natürlich das für jeden einzelnen Supermarkt so, er muss auf den Preis achten, er muss den effizientesten Weg gehen. Der effizienteste Weg im Augenblick ist, einfach alles wegschmeißen. Nicht? Das heißt, nur wenn man das so macht wie in Frankreich, dass man dann sagt, also Supermärkte dürfen nicht mehr Nahrungsmittel wegschmeißen, sondern müssen sie entweder verschenken oder aber verkaufen, dann entsteht ja schon so ein gewisser Druck, damit effizient umzugehen. Und man könnte natürlich als Gesetzgeber auch vorschreiben, dass man nicht beliebig viel Wurst in die Theke legen darf. Also dass man so Obergrenzen festlegt, was man eigentlich wegwerfen darf. Dann würde natürlich sofort alle Supermärkte wären dann gezwungen, sich neue Verfahren zu überlegen. Das könnte dazu führen, dass dann auch die Preise für einzelne Lebensmittel steigen, weil da ja der Aufwand steigt. Aber man nur gesetzlich kriegt man das hin, dass da irgendwie mal diese Verschwendung aufhört.
Wir als Verbraucherinnen und Verbraucher haben ja oft auch hohe Ansprüche, ne? Dass man auch abends im Supermarkt eigentlich noch alles bekommt. Vielleicht sollten wir unsere Ansprüche runterschrauben. Frau Glockner, was meinen Sie?
Also ich habe halt dann so gedacht, ich kenne es noch von früher, als ich ein Kind war, wir hatten halt einen Metzger, so wie Ihr Diskussionsteilnehmer da das auch gesagt hat, also Ihr Fachmann da sozusagen in der Runde.
Michael
Schieferstein. Dass man das einfach vom Fleischer direkt, also da wird ja immer nur so viel dann gemacht, wie man, eben wirklich, was der Kunde da will. Aber im Supermarkt geht das eben, ich hatte da auch mal gefragt, ich habe gesagt, können Sie das denn nicht immer frisch dann? Dann haben die gesagt, nein, das geht nicht. Also wir müssen einfach eine gewisse Menge da haben, weil es muss halt dann auch manchmal schnell gehen. Aber ich finde, das war zum Beispiel mit der gesetzlichen Vorlage, das wäre dann natürlich ein Weg, dass man sagt, man darf so Fleisch einfach nicht mehr einfach so ohne Begründung doch sozusagen in die Theke legen, sondern es muss wirklich eine Kundennachfrage sein.
Dann, also dann ist der nächste Anruf nicht beim Supermarkt, sondern bei Ihrem Bundestagsabgeordneten vielleicht.
Marianne Glockner mal kurz, ja.
Marianne Glockner in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf, wünsche noch ein schönes Wochenende. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Am Telefon ist Heiko Grossart aus Schwerte an der Ruhr. Schönen guten Morgen, Herr Grossart. Ja, schönen guten Morgen. Wir sind ganz Ohr.
Mich interessieren zwei Aspekte. Das eine ist die Macht des Verbrauchers. Der Herr Schieferstein hat da schon drüber gesprochen, hat gesagt, dass ca. 35% der weggeworfenen Lebensmittel auf uns entfallen. Und ich finde aber indirekt entfallen auch die restlichen auf uns. Abgesehen von der Profitmaximierung der Handelsgesellschaften. Und zwar können wir ja zum Beispiel auch das daran sehen, dass Menschen, die zu Hause Apfelbäume haben, ihre Äpfel einfach runterfallen lassen und nicht verwerten. Und die dann lieber im Handel kaufen. Und mich persönlich, ich habe das halt für mich zum Teil so gelöst, dass ich einerseits auch den Bauern frage, ob ich die Kartoffeln noch lesen darf. Das wurde früher immer gemacht, besonders nach dem Krieg. Dann kann man ja jeder auch zum Beispiel Brombeeren pflücken. Die sind ja für jedermann zugänglich. Es gibt, glaube ich, nichts mehr als Brombeeren so in der Natur. Und man kann auch den Nachbarn fragen, ob man seinen Äpfel pflücken darf. Und ab und zu sagt er mal nein, aber in der Regel sind auch viele da bereit.
Und das machen Sie auch?
Sie? Ich persönlich habe das in den letzten Jahren intensiviert, ja. Mhm.
Äpfel schön im Oktober. Brombeeren, wann sind eigentlich Brombeeren dran?
Brombeeren sind ja auch im Herbst.
Herbst so, ne? Also man muss sich einfach den Saisons anpassen und dann kann man das auch direkt beim Bauern machen. Ich danke Ihnen sehr, Heiko Grossart, für den Anruf aus Schwerte an der Ruhr. Ich wünsche schönes Wochenende. Und wir reden über etwas, was Deutschland sehr stark betrifft, nicht nur Deutschland, überhaupt viele Orte dieser Welt, nämlich Lebensmittelverschwendung. Ein Viertel unserer Nahrung landet im Müll. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr in Deutschland. Etwa geschätzte 6 Millionen Tonnen landen ohne Not im Müll in Deutschland. Alles Lebensmittel, die man noch essen könnte. Vieles landet gar nicht erst im Laden, weil es eben durchs ästhetische Raster fällt oder den Transport nicht übersteht. Aber vieles wäre eben noch brauchbar. Und die meiste Lebensmittelvernichtung findet tatsächlich zu Hause statt. Natürlich auch im Handel, zum Teil auch auf den Feldern oder beim Außerhausverzehr, aber viel eben auch zu Hause. Und darüber wollen wir vor allem reden. Wie viel schmeißen Sie weg? Wie vermeiden Sie es eigentlich auch, zunehmend vielleicht Dinge nicht wegzuschmeißen, vielleicht nachhaltiger mit den Lebensmitteln umzugehen, die Sie in der Küche haben? Wir haben das Wort oder das Stichwort Kühlschrank schon vorhin gehört. Umso größer der Kühlschrank, umso mehr ist man dazu geneigt, tatsächlich Dinge lange zu lagern und sie vielleicht zu lange zu lagern und dann doch wieder wegzuschmeißen. Und am Telefon ist jetzt Günther Plenitz aus Grödersbühl. Schönen guten Morgen. Herr Plenitz, können Sie uns hören? Leider nicht. Herr Plenitz? Nein, doch nicht. Doch nicht. Dann versuchen wir vielleicht Gabriele Ewert aus Düsseldorf. Frau Ewert, können Sie uns hören?
Ja, ich.
Ah, schade. Wir haben tatsächlich gerade auch ein kleines Problem mit unserer Telefonanlage. Aber wir verzagen nicht und versuchen es weiter mit Christina Benz aus Emden. Schönen guten Morgen, Frau Benz. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass Sie mich gut hören können und ich Sie gut hören kann.
Ich höre Sie.
Juhu!
Okay, gut. Ja, Frau Beck, ich lebe schon mindestens 15 Jahre konsumgedrosselt, beobachte auch gerne den Lebensmittelmarkt, die Menschen, wie sie sich so verhalten, was sie in den Einkaufskörben haben und so weiter. Ne? Jetzt hatte ich nochmal so den Punkt, das mit dem Kunstfleisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so reinpasst, aber Entfremdung von Schlachtvorgängen. Also bei Kindern beobachte ich das, dass die nur noch Igitt schreien, wenn die irgendwie noch ein halbes Hähnchen sehen irgendwo auf dem Marktstand, ja. Und dass der Weg wahrscheinlich zu diesem Kunstfleisch von der Großindustrie auch ja eben dermaßen erforscht und gefördert wird.
Was meinen Sie mit Kunstfleisch? Also künstlich produziertes Fleisch, kein tierisches Fleisch. Ja, das meinen Sie, mhm, ja.
Genau, mhm. Ne? Und da gibt es ja schon...
Das würden Sie befürworten, verstehe ich das richtig? Oder?
Ich? Nein.
Nein.
Ich? Nein. Ich meine nur, dass der Weg, die Wege für heranwachsende Kinder, ja, die diesen Bezug verlieren zum Anbau von Gemüse, die wissen ja gar nicht mehr, was das ist. Also ich bin älteren Datums, ich bin ja auch noch damit aufgewachsen, ja, dass es Pflanzen gibt und Tiere, die geschlachtet werden. Ja, an dem Punkt bin ich so, dass diese Kinder ihren Burger, sage ich mal, haben wollen, egal, ne, Hauptsache dieses Ding ist da drauf, wie heißen die noch, diese runden Fleischdinger?
Paddies,
genau. Und denen wird es dann irgendwann, also wenn die heranwachsen, auch egal sein, ob das im Labor.
Solange das Fleisch rund aussieht.
Genau, solange es so schmeckt und das kriegen sie ja hin, ne?
Ja.
Und so aussieht und dann haben sie auch weniger, werden sie natürlich weniger damit konfrontiert.
Frau Belz, ich hake da mal ganz kurz ein, ja. Weil das Stichwort Kunstfleisch, also künstlich produziertes Fleisch, das erleben wir ja in den letzten Jahren, dass das immer weiter fortschreitet. Auch die Forschung auf diesem Gebiet. Vielleicht die Frage an Frau Herrmann, wäre das tatsächlich vielleicht eine Möglichkeit, Dinge besser zu kalkulieren, weniger zu verschwenden, dass man ganz nüchtern an diese Thematik rangeht?
Also um das ganz deutlich zu sagen, ich bin für Kunstfleisch. Oh. Ja.
Okay. Ja,
ja. Nein, weil aus einem anderen Grund, als Sie jetzt vermuten. Mhm. Das Problem beim Fleisch ist ja, dass Kühe und Rinder extrem viel Methan ausstoßen. Das ist, wer Fleisch isst, beteiligt sich unmittelbar und zwar in einem erhöhten Maße an dem Klimawandel, nicht? Und produziert eben gefährliche Treibhausgase. Und das Kunstfleisch, also im Labor gezüchtetes Fleisch letztlich, ist eine Möglichkeit, methanfreies Fleisch zu erzeugen, also Fleisch zu essen, ohne dass man den Klimawandel vorantreibt. Wenn es dieses Kunstfleisch nicht gibt, ist die einzige Alternative, das muss allen klar sein.
Weg vom Fleisch.
Dass wir, ja, genau, dass wir alle zu Vegetariern werden.
Oder einmal die Woche, aber dann nachhaltig.
Nee, ja, genau. Aber
gut,
das
Punkt, also ich finde die Diskussion ja auch gut darüber. Okay. Ne? Ich hatte jetzt, es ist blöd, weil man ja nur wenig Zeit hat. Mhm. Lassen wir das Fleisch weg, gehen wir aber auf Gemüse. Ja. Also und vielleicht gehe ich jetzt einfach sogar, weil den Punkt hatte ich mir auch noch notiert. Weil ich
in aller Kürze, Frau Benz, ich würde
sagen, Erfahrungswerte.
Seien Sie mir nicht böse, aber
Rezeptküche, ja. Ich habe festgestellt, wenn ich nach Rezepten koche, habe ich also viel mehr Ausgaben, habe viel mehr, was langsam schlecht wird im Kühlschrank, weil es eben auf ein Rezept sich nur bezieht, ja. Ich kaufe also eine Menge Gemüse, sage ich mal.
Sag mal ganz kurz, ein bisschen kreativ sein, dann kann man es weiterverwerten.
Sag ich, ja, genau. Also kreativ sein, entschuldige, ja, also kreativ sein wirklich, ja. Und das würde vieles verbessern, weil man nicht mehr so viel wegschmeißt, ja. Ne? Und hat natürlich auch einen schönen Ansatz, kreativ
und
zu
und Insekten
sein.
Sind auch noch eine Lösung.
Insekten essen, so wie in Australien zum Beispiel.
Ja, wird ja sehr auch lecker sogar, übrigens.
Ja, bitte, kann alles möglich werden.
Aber die sind auch schon knapp.
Frittieren, ne? Ja, stimmt, die werden ja auch immer.
Genau,
Insekten sind genauso.
Aber die kann, also, die kann man nachhaltig züchten, ohne CO2 zu verbrauchen und auch Platz und keine Ressourcenverschwendung.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja. Gut, also das. Also
es gibt
das
viele Möglichkeiten. Und vor allem.
Punkt.
Das, das Schöne, Frau Benz, ist ja, dass Michael Schieferstein ja auch viele seiner Rezepte auch online gestellt hat. Ne? Bei Foodfighters kann man das sehen, Herr Schieferstein, da gibt es viele Möglichkeiten. Resteverwertung, das Brot zum Beispiel.
Genau.
Herr Schieferstein, was kann man mit Brot machen, was einfach trocken geworden
Tausend
ist?
Tausend verschiedene Sachen. Brot,
ein Beispiel. Ein Beispiel.
Ein Beispiel ist ein toller Brotsalat. Und das Rezept ist bei euch auf der Seite drauf.
Okay, also ich bin auf diesen ganzen Portalen unterwegs.
Sie können einfach gucken Sie bei uns, deutschlandfunkkultur.de, da finden Sie es auch. Wir haben ein paar Rezepte da auch online gestellt, da wo es um unsere Sendung geht, da finden Sie das. Da gibt es vieles, zum Beispiel, wie gesagt, Resteverwertung, das Brot oder viele andere Smoothies natürlich kann man aufmachen. Ja, das mache ich zum Beispiel mal, wenn Bananen irgendwie, wenn die Schale schon braun geworden ist.
Dann sind sie erst gut, mehr, dann schmecken sie erst, sind sie
dann
süß.
Dann wird das der beste Bananenshake, den man sich nur vorstellen kann. Christina Benz in Emden, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Alles klar.
Und viele Grüße zum Wochenende. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und am Telefon ist jetzt Gabriele Ewert aus Düsseldorf. Jetzt versuchen wir es nochmal. Schönen guten Morgen, Frau Ewert. Mal sehen, ob wir Sie jetzt haben. Frau Ewert, hören Sie uns? Jetzt können wir Sie hören. Wunderbar. Wir haben Sie schon vermisst, jetzt sind Sie wieder da.
Ja, und zwar geht es bei mir darum, dass ich leider auch in Supermärkten kaufen muss öfters und die schlechte Obstqualität da festgestellt habe. Da steht dann zum Beispiel nur Äpfel bunt oder Birne bunt. Und sehr geschmacksneutral, also wie nach nichts. Selbst gute Qualitäten, die es früher mal gab, Wilhelmsbirne, sind so gezüchtet mittlerweile, dass sie auch nach nichts schmecken. Und das stört mich sehr. Ich habe nämlich auch früher mal Sodbrennen gehabt und festgestellt, mit sauren Äpfeln konnte ich das bekämpfen. Also ich muss keine pharmazeutischen Mittel mehr dagegen nehmen. Und es ist ja auch so, dass Allergien entstehen durch dieses hochgezüchtete Obst und dass der Konsument angeblich nur noch süße Äpfel möchte.
Mhm.
Und das ist es. Und deswegen wird auch so viel weggeschmissen, denke ich mal, weil der Geschmack bei vielen Dingen bei Obst und Gemüse weggezüchtet ist.
Regional kaufen, das funktioniert, das schmeckt immer, wenn es frisch und saisonal ist.
Ja, und das ist die Schwierigkeit, daran zu kommen.
Hm. Wohnen Sie direkt in der Stadt in Düsseldorf?
Ja. Mhm. Ja, ich meine, ich kaufe auch keine Milch mehr im Supermarkt. Die mit dem Milch aus dem Reformhaus kaufe ich und backe Brot auch selber.
Sehr gut.
Weil mittlerweile weiß man ja auch, dass viele...
Herr Schieferstein, wir schrauben hier die Ansprüche hoch nach diesem Vormittag. Ja. Ich traue mich gar nicht mehr, Brot beim Bäcker zu kaufen.
Die Allergene sind so schlimm. Also wir kaufen nur giftiges Mehl, wo nicht mal mehr Nährwerte drin sind. Ja? Erst ab dem Typ 1050 fängt das Mehl erstmal etwas an, gesund zu werden. Ja? Und wo auch noch Getreideanteil und Nährwerte da sind. Und das Hauptsache billig, und das ist das Problem. Deswegen haben wir über 8 Millionen Allergiker. Ja?
Genau. Das Brot, was Sie so kaufen, schmeckt am nächsten Tag schon nicht mehr. Anscheinend, ja, das sind ja so viele Verdickungsmittel.
Treibmittel, Chemiezusätze. Ja. Wir haben im Labor getestet bis zu 40 verschiedene Zusatzstoffe. Ja.
Ja. Gabriele Ewert in Düsseldorf, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für Ihre Erfahrungen. Und wünsche ein schönes Wochenende. Aus Anlass der Grünen Woche fragen wir, was tun gegen Lebensmittelverschwendung? Was sind Ihre Erfahrungen? 0800 2254 2254. Und bei uns sind Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin von der Taz, und Michael Schieferstein, Koch und Gründer des Vereins Foodfighters. Er ist aktiv gegen Lebensmittelverschwendung. Und am Telefon ist Jürgen Enseleit aus Schwetzingen. Das heißt, wir sind einfach mal den Rhein Richtung Süden gefahren, gerade weil wir in Düsseldorf, jetzt in Schwetzingen. Schönen guten Tag.
Enseleit, einen wunderschönen guten Tag in die Runde.
Hören Sie mich bitte? Wir hören Sie ganz wunderbar.
Ja, ich bin gebürtiger Schweriner, komme also aus einem Agrarbundesland, Mecklenburg-Vorpommern, und habe kurz folgende Punkte. Ich mache es stichpunktartig. Ich sage einfach mal, die Aktionitis und die Werbung muss beendet werden. Denn ein Großteil der Bevölkerung hat sich auf Aktionen eingeschossen. Was entsorgt wird in den großen Läden, Ketten, das kann man ja über die EDV-Systeme sehr schnell erfassen und mit Strafgebühren belegt werden. Und es müsste eigentlich alles, was gut ist, nicht deklariert werden, sondern alles, was schlecht ist, müsste anders ausgeschildert werden oder ausgewiesen werden in den Läden.
Des Weiteren, Sie meinen die Lebensmittelampel zum Beispiel? Ist das etwas, worauf Sie hinaus wollen?
Also die Ampeln sind ja einfach nur sagen, das ist gut, und in dem anderen sind voll mit Chemie, und wenn hinten schon eine Liste mit Zusatzstoffen drin ist, ist das schlecht.
Na, das wird vermutlich kein Hersteller machen.
Ja, aber da sind wir ja an dem Punkt. Okay, war ein Vorschlag von dir. Dann bin ich der Meinung,
dass... Guter Vorschlag.
Bin ich der Meinung, dass die Moral und Ethik, weil ich aus der Branche kam und 9 Jahre da gearbeitet habe, der Führungskräfte und der Einkaufskäufer, ich will das nicht pauschalisieren, auf keinen Fall, aber der größte Teil sollte sich mal der Moral und Ethik stellen und fragen, was sie da so tun im Einkauf, wie sie die Lieferanten einfach niederdrücken mit ihren Preisen. Da geht es ja gar nicht. Dann zum großen Thema Regionalität. Da bin ich ein großer Fan von und tue das. Ich kann das auch. Aber wenn ich in meinem Heimatbundesland sehe, dass aufgrund der Spezialisierung der Landwirtschaft kaum noch regionale Ware in Größenordnung für die Bevölkerung, kleine Städte, Parchim, Hagenow, kaufen können, weil ringsrum eine totale Spezialisierung stattgefunden hat. Das heißt, da ist ein riesiger Umbau der Landwirtschaft notwendig, um diese Regionalität zukünftig hinzubekommen.
Herr Enseleit, ich hake da mal kurz ein, weil Sie sehr viele verschiedene Dinge ansprechen auch. Ja. Also ich höre so
aus Ihren... Aber die Monokultur ist das Problem, das ist ein großes Problem.
Ich höre so aus Ihren Worten tatsächlich sozusagen auch einen Vorwurf an die Landwirtschaft, die außer offenbar also zu sehr technisiert, zu sehr überproduzierend ist, aber auch ein Handel, oder eher der Vorwurf an den Handel, dass der also zu wenig Verantwortung übernimmt. Ist der Handel für Sie sozusagen auch des Pudels Kern, oder?
Der Handel ist zusammen mit dem Konsumenten die Hauptursache für die landwirtschaftlichen Strukturen. Ausschließlich.
Und die falschen Subventionen, das ist auch ein großes Problem.
Frau Herrmann,
selbstverständlich. Die Subventionen.
Ja. Herr Enseleit, ich würde ganz gerne mal Frau Herrmann kurz zu Wort kommen lassen.
Ulrike Herrmann. Ja, also was Herr Enseleit richtig beschrieben hat, ist, dass es in der Tat gerade in Mecklenburg-Vorpommern riesige Bauernhöfe gibt, also Ländereien. Ich glaube, die Durchschnittsgröße in Mecklenburg-Vorpommern liegt schon über 200 Hektar pro Hof. Das ist einfach Wahnsinn. Da wurden sozusagen die ehemaligen landwirtschaftlichen Genossenschaften aus der DDR dann einfach weitergeführt als Einzelbetriebe.
Weil die Subventionen aus der EU ja pro Fläche bezahlt
werden.
Ja,
das
werden,
ist,
ne?
Genau, ja. Das, aber das Problem sind nicht die Subventionen. Also nicht, dass Sie jetzt denken, ich wäre dafür, diese großen Betriebe zu subventionieren. Aber es
wird
ist,
aber gemacht, ja, weil, ja, weil die Fläche so hoch ist.
Ja, natürlich,
auch mehr
es
Geld,
gibt
ne?
pro Fläche 280 Euro, also pro Hektar. Und natürlich, wenn man viele Hektar hat, kriegt man mehr Subventionen. Aber auch wenn es in einer Welt ohne Subventionen, theoretisch wäre es trotzdem aus der Sicht des Bauern rentabel, große Flächen zu haben, weil man dann ja die Maschinen besser einsetzen kann. Also die Landwirtschaft, das muss einem klar sein, ist ein Zweig der Industrie geworden. Und da gelten die gleichen kapitalistischen Mechanismen. Und die sind eben so, je größer die Fläche oder der Betrieb, desto billiger kann man das einzelne Gut herstellen. Und das gilt auch für die Landwirtschaft.
Aber welche Rolle spielt da der Handel im Verhältnis zur Landwirtschaft? Ja, der Handel hat ja, also wir hören es ja immer wieder, gerade beim Thema Milch zum Beispiel, hören wir das ja immer wieder, wie stark einfach die Milchpreise gedrückt werden.
Ja, genau,
werden,
aber ne? Das liegt ja wiederum daran, dass der Handel in Deutschland, das kann man ja eigentlich gut finden, sich in einem Wettbewerb befindet. Nicht? Also Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, die konkurrieren gegeneinander. Die konkurrieren über den Preis, das heißt, sie werden die Landwirte immer im Preis drücken. Der einzige Weg daraus ist jetzt nicht, da würde ich eben Herrn Inselleiten widersprechen, da an die Moral und die Ethik des einzelnen Einkäufers zu appellieren, was soll der denn machen, der ist ja im Wettbewerb, sondern, das habe ich ja vorhin schon gesagt, man muss gesetzliche Vorgaben machen.
Richtig, der Gesetzgeber, und, Dankeschön.
Denn in dem Moment, wo man gesetzliche Vorgaben macht, gilt das ja für alle, egal ob man Aldi oder Lidl heißt, und dann sind die Wettbewerbsbedingungen eben verändert und für alle gleich und dann erst kriegt man das hin, dass beispielsweise nicht mehr weggeschmissen wird. Und das Gleiche ist natürlich, wenn man jetzt diese Monokulturen in der Landwirtschaft nicht mehr haben will, dann muss man sich überlegen und klar machen, dass die Lebensmittelpreise steigen werden und steigen müssen.
Und das wäre richtig.
Ja, und das wäre auch richtig, aber das muss man dann, das müssen dann auch die Verbraucher wissen. Also diese Kombination von Lebensmittel sind ganz billig, aber Monokultur will ich auch nicht. Das geht irgendwie nicht.
Und gesund auch noch, wenn es geht, auch so billig, ja.
Jürgen Enzeleit in Schwetzing, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und für die vielen Aspekte, die Sie aufgeworfen haben, Jürgen Enzeleit, ein Mann, der also in Baden-Württemberg lebt offenbar, aber aus Mecklenburg-Vorpommern kommt und da haben wir jetzt Axel Tamm am Telefon aus Hagenow.
Ja, ja, genau.
Hallo, hier ist Axel.
Ja, das ist schön. Axel, schönen guten Tag.
Hier ist Axel Tamm.
Ja,
ich bin 51 Jahre alt und habe auch einen Teil meines Lebens mit vielen ungesunden und gesunden Sachen zu tun gehabt. Lebensmittel. Also erstmal vielen Dank für diese tolle Runde hier. Also das interessiert mich sehr, dieses Thema, und bewegt mich auch sehr. Also ich würde vorschlagen, je roher ein Produkt ist und je unverarbeiteter ein Produkt ist, umso weniger Steuern müssten darauf erhoben werden. Das heißt, ich würde mit einem rohen Produkt, was ohne Dünger, ohne alles erzeugt wird, von mir aus mit 0% anfangen. So, und je nachdem, welche mit einem fertigen Menü, was man dann irgendwo in einem eingepackten, folierten Gefäß irgendwann im Edeka oder im Aldi kaufen kann, das müsste mit 50%, 60%, 70% Steuern belegt werden.
Das ist aber hart.
Das reicht noch nicht mal, das ist viel zu wenig.
Das ist zu wenig, ja. Okay.
Und wir gehen die Steuern dann hin?
In die Schule, in die Aufklärung.
Wie verarbeitet ein Produkt ist, weil die Menschen sind unselbstständig. Also viele.
Und jetzt haben Sie, wären auch bereit, die höheren Kosten zu tragen als Verbraucher?
Ja, ich verarbeite nur wir ernähren uns fast über unverarbeitete Produkte ausschließlich.
Also ich finde die Idee wirklich sehr gut von Herrn Tamm, aber jetzt würde gerne das, also aus meiner Sicht müsste man das etwas anders machen. Also nicht, dass man dann Sondersteuern für verarbeitete Produkte einführt. Ja, das wird ja wirklich auch sehr komplex und schwierig, sondern was ja diskutiert wird und was unbedingt kommen muss, auch wieder angesichts des Klimawandels, ist ja, dass man Energie sehr viel stärker besteuert, nicht? Weil Energie produziert ja ganz wesentlich die Treibhausgase. Und dann würde natürlich, wenn man das machen würde, jeder Verwendung von Energie wird besteuert, dann wäre es natürlich klar, automatisch das, was Sie gerne wollen, nämlich dass rohe Lebensmittel weniger kosten,
das ist korrekt,
würde sich dann automatisch einstellen, ohne dass man jetzt anfängt, da Sondersteuern für Pizza
weil
und
verarbeitete Lebensmittel einfach mehr Energie kosten.
Ja, ja, genau. Ja,
auch die Wasser verbraucht, auch da müsste doch die Steuer drauf.
Ach ja, das ist auch eine gute Idee.
Das ist nämlich ganz krank, wie viel Wasser da verschwendet wird.
Wir dürfen feststellen, Essen ist politisch. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Axel Tamm aus Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, danke Ihnen.
Und wünsche ein schönes Wochenende mit natürlich nicht verarbeiteten Lebensmitteln, ist ja klar. Was kochen Sie? Haben Sie schon was, haben Sie schon was geplant für heute Abend, was Sie kochen?
Ja, wir sind heute, wir feiern heute Geburtstag. Meine Frau ist 50 geworden, dann feiern wir Geburtstag.
Na, da wird gekocht, oder nicht?
Aber man kann wirklich auch backen und man kann auch wirklich viele Dinge auch selber machen mit unverarbeiteten Produkten. Und da muss man, also grundsätzlich muss man erstmal bereit sein, sich gesund zu ernähren. Und da gehört Fleisch beispielsweise.
Was kommt denn auf den Tisch heute Abend beim Geburtstag?
Ja, das wollen wir jetzt wissen.
Da kommen Sie jetzt nicht raus.
Da kommt, das kann ich noch nicht genau sagen, weil meine Schwiegermutter, die hat uns eingeladen. Ah. Und das ist praktisch eine Überraschung für meine Frau. Also das kann ich jetzt für heute Abend kann ich nicht sagen, weil ich mich selber nicht dafür verantwortlich
bin. Schreibt es per E-Mail, ich will es auch wissen.
Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen, dass es schmeckt.
Ja.
Ich wünsche eine schöne Feier heute.
Es muss auch eine Eigenverantwortung für jeden da sein, der bereit ist, sich gesund zu ernähren.
Ja. Und Axel Tamm.
Ja?
Ich danke Ihnen sehr, wünsche viel Spaß heute Abend bei Ihrer Party.
Jo, danke, tschüss.
Was tun gegen Lebensmittelverschwendung? Das ist unser Thema hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben übrigens auch Rezepte von Michael Schieferstein. Im Hintergrund hören wir schon David Bowie. Wie man zum Beispiel auch Lebensmittel...
Das ist nachhaltig, 80er Jahre.
Ja, genau.
Ein großartiger Song, könnte ich immer wieder hören.
Super, ja.
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, sind Ihre wunderbaren Rezepte, die wir ja bei uns auf unserer Internetseite haben, Herr Schieferstein, nämlich deutschlandfunkkultur.de. Da finden Sie viele Dinge, die man machen kann mit Lebensmitteln, von denen man glaubte, man könne sie nicht mehr verarbeiten. Die aber immer noch sehr gut herhalten für tolle Dinge. Und dann gibt es natürlich noch viele auch technische Hilfsmittel, tatsächlich sich zu vernetzen. Foodsharing ist ein Stichwort über den Browser oder über eine App oder es gibt auch andere Möglichkeiten.
Too Good for Tonne der Bundesregierung ist auch eine gute Initiative.
Oder Too Good to Go ist eine App. Stefanie Heil schreibt uns hier aus Freiburg, gespräch@deutschlandfunkkultur.de hat sie angeschrieben. Good to Go, mit der man sich abends Lebensmittel von umliegenden Geschäften abholen kann. Diese App wird sehr beworben. Hat jemand damit Erfahrung, kann sie empfohlen werden. Rainer Hahn aus Wiesbaden ruft an. Ja. Schönen guten Tag, Herr Hahn.
Um die Ecke.
Ihnen geht es ähnlich um Apps und Möglichkeiten, sich auch technisch zu vernetzen, was die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung angeht.
Ja, guten Tag in die Runde. Too Good To Go, das ist eine ganz tolle App, die ich auch selber nutze. Ich war vor einiger Zeit in Holland. Da ist das Angebot deutlich größer. Also das ist eine ganz schöne Sache. Man bekommt dafür einen kleinen Preis, gute Lebensmittel und der Händler muss es auch nicht wegschmeißen. Jetzt ein Punkt, der heute allerdings noch aus meiner Sicht noch nicht so angesprochen ist. Sie reden die ganze Zeit von Lebensmittel. Also das meiste würde ich als Nahrungsmittel bezeichnen, weil man stirbt nur nicht davon.
Was meinen Sie damit genau?
Ja, also das ist so viel verarbeitet, da sind so viele Zusatzstoffe da drin, die ganzen Folgewirkungen. Ja, also zum die Lebensmittel oder Nahrungsmittel.
Also Sie stufen das ab, Nahrungsmittel sind für Sie schlechter als Lebensmittel. Lebensmittel sind die Grundlebensmittel, das meinen Sie, ja?
Jetzt kommt die unverarbeiteten halt, ja.
Ja. Aber ich wollte ganz gerne noch, Hahn, ich wollte ganz gerne noch auf das, was Sie auch, was auch Anlass Ihres Anrufs war, nämlich diese Apps, vielleicht nochmal ein Wort dazu für Michael Schieferstein. Ja. Welche können Sie da empfehlen?
Also ich kenne jetzt Too Good To Go.
Ja, Herr Schieferstein, wie ist es bei Ihnen? Was können Sie empfehlen?
Welche Apps ich empfehlen kann? Also ich habe da wenig Erfahrung mit, aber ich kann nur sagen, Too Good For Tonne hat den Vorteil, dass Sie sich die Rezepte runterladen können und gleichzeitig auch das, was Sie brauchen, verwerten können. Und alle anderen Apps, muss ich ehrlich sagen, da bin ich nicht so erfahren damit, weil ich gebe mein Lebensmittel direkt weiter oder gebe den Leuten den Tipp, einfach mal die Nachbarschaft mit einzuschalten, die sich wieder so ein bisschen zusammenfinden, zusammen kochen, gemeinsam vielleicht auch mal was ausprobieren oder was übrig ist, dem Nachbar zu geben. Deswegen, mit den Apps bin ich nicht so bewandt damit, ja.
Das mit den Nachbarn, das kommt mir persönlich sehr bekannt vor. Oft fehlt mir irgendwas zum Kochen und dann klingle ich die halbe Nachbarschaft ab.
Und man lernt tolle Leute kennen.
Ja, die kenne ich dann schon inzwischen. Die kennen mich auch, weil ich immer zu wenig einkaufe. Aber auf diesem Wege kann man natürlich auch Lebensmittel teilen. Herr Hahn, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Gerne.
Und viele Grüße nach Wiesbaden. Und am Telefon ist jetzt Monika Winter aus St. Wendel. Wo ist St. Wendel?
Guten Morgen.
Ah, Frau Winter, hören Sie uns noch?
Bonn.
Oder es war bei Bonn. Nein, es ist immer noch bei Bonn, aber die Telefonleitung ist weg. Frau Winter?
Hallo?
Ja, hören Sie uns jetzt wieder? Ah, da sind Sie wieder. Wunderbar. Wir sind ganz Ohr. Genau. Bei Bonn.
Also St. Gundel liegt im Saarland.
Im Saarland? Doch, Frau Herrmann.
Ja, das war falsch.
Das ist ja fast richtig. Also,
Sie bringen uns hier völlig durcheinander geografisch.
Okay.
Entschuldigung, Frau Winter, bitte.
Ja, ich bin 63 Jahre alt, backe seit zig Jahren mein Brot, Kuchen selbst, habe einen großen Obst- und Gemüsegarten. Mein Alter ist jetzt halt eben wichtig. Schon zu meiner Kindergartenzeit ging die Erzieherin auf den Markt, meine Mutter hat das mal miterlebt, und kaufte vom Obst jeweils ein Stück, vom Gemüse jeweils ein Stück und erklärte ihr, dass die Kinder nicht mehr wissen, was ist Obst, was ist Gemüse. Und Sie sprachen vorhin von gesetzlichen Vorgaben für den Anbau. So sollte die Politik sich eigentlich auch einschalten, bin ich der Meinung, im Kindergarten und auch in der Schule.
Um das mache ich seit 2013 und es funktioniert nicht, es wird nicht gefördert. Das Problem ist, hier fehlen die Fördergelder und hier muss der Gesetzgeber auch wieder handeln. Ja.
Sie kochen, Herr Schieferstein, Frau Winter, entschuldigen, wenn Sie kurz unterbrechen, weil Herr Schieferstein gerade das ansprach. Sie kochen, Herr Schieferstein, mit Kindern
in der Grundschule,
Schulen und genau. In Kindergärten?
Und das seit 2013 immer. Und das Gute dabei ist, nicht in einem Workshop, sondern ich habe den Unterrichtsplan geschrieben und habe es im Bundestag und im Landtag durchgesetzt, dass ich, obwohl ich nicht studiert war, ein Lehramt bekomme und gebe Unterricht in einer Klasse für ein Jahr. Und das macht Sinn. Da ist alles drin. Integration, gesunde Ernährung, die Kinder gehen mit mir auf den Markt, die lernen die ganzen Artenvielfalten, sie lernen in der Gruppe arbeiten, die Niederkunft ist da, die essen zusammen, sie wünschen sich einen guten Appetit. Also das ganze Paket und die Eltern machen auch noch mit und das ist das Wichtige. Aber dieses Projekt ist einmalig in ganz Europa und es wird nicht gefördert.
Ja. Frau Winter, das würden Sie sich mehr wünschen, ja, sowas?
Das würde ich mir auch sehr, sehr wünschen, dass dieses Bewusstsein ein anderes wird. Und das Tolle ist, wenn dann die Eltern noch mitmachen, die das dann auch wieder zu Hause umsetzen können.
Ja, und das müssten wirklich in jede Schule Deutschlands rein, wirklich in den bundesweiten Unterricht. Wie wir es früher auch, ich kenne das, was Sie auch gesagt haben, das hatten wir in meiner Schule auch so gehabt. Ja.
Monika Winter in St. Wendel, ja. Noch eine,
was noch ein Thema
in aller Kürze?
Ist, ja. Der Überfluss ist eigentlich das große Problem. Bei Knappheit würden die Menschen wieder kreativ werden.
Das kommt sowieso von selbst.
Oder beziehungsweise durch Verteuerung. Denn das habe ich selbst erfahren, die Knappheit, wie kreativ ein Mensch dann wird.
Mhm. Und Sie wären auch bereit, Frau Winter, Sie wären auch bereit, das Doppelte und Dreifache für Lebensmittel zu zahlen?
Bin ich bereit, ja. Mhm. Zumal ich halt eben Obst-Gemüsegarten habe, aus dem ich bestimmt zu 70-80% lebe.
Dann sind Sie natürlich privilegiert, ja. Perfekt. Ich als Großstädter, da wird es schon ein bisschen schwierig. Okay, jetzt könnten Sie mit Urban Gardening kommen vielleicht, aber ich habe halt nur eine Wohnung und einen Balkon, da wird es natürlich schwierig. Und natürlich ist es auch Monika Winter in St. Wendel im Saarland, wie wir jetzt gelernt haben. Vielen Dank für den Anruf. Natürlich ist es ja auch eine soziale Frage, ne, Frau Herrmann. Also viele Menschen müssen jeden Cent umdrehen. Wie kann man denen sagen, gut, die Lebensmittel müssen teurer werden?
Naja, also es wäre natürlich dann auf jeden Fall wichtig, dass zum Beispiel Hartz IV angehoben würde, damit man dann mit dem Geld die teureren Lebensmittel kaufen kann. Aber bei den meisten, nicht bei allen, aber bei vielen gibt es ja durchaus Puffer. Das ist ja dann auch eine Frage der Prioritäten. Also nur ein Beispiel, nicht? Allein im letzten Jahr sind 1 Million SUVs zugelassen worden. Also da gibt es nicht bei allen Menschen und da müsste man dann über Sozialhilfe und Ähnliches nachdenken. Aber bei den meisten Menschen gibt es große Puffer, um sich umweltschädlich zu verhalten. Und das werden wir auf Dauer uns gar nicht mehr leisten können. Ganz einfach, weil der Klimawandel und das Artensterben und die Wasserverschmutzung, die haben ein solches Ausmaß angenommen, dass sie eben unser eigenes Überleben bedrohen. Und da werden wir uns ändern müssen.
Aber da ist natürlich
darf
die große
auch,
Frage.
Darf ich auch was dazu sagen?
Ja, natürlich. Mhm.
Also zu dem Thema mit den Lebensmitteln ist halt auch, ich habe einen Eigentest gemacht, 3 Monate auf Hartz IV-Niveau versucht, gut durchzukommen. Und ich habe mich bewusst nachhaltig und gesund ernährt. Und ich habe sogar noch Geld übrig gehabt, das muss ich noch dazu sagen, weil ich habe ganz anders eingekauft. Und ich habe das aber nicht alleine gemacht, sondern ich habe es im Freundeskreis ein bisschen so weiterverteilt. Wie so ein kleines Spiel haben wir das gemacht, mit Experimenten auch. Und
aber auf gutes Fleisch mussten Sie verzichten, oder?
Ja, aber dafür aber einmal die Woche nachhaltiges, gutes Hackfleisch, nicht mit Wasser aufgespritzt, nachhaltig. Habe ich halt nur 300 Gramm gekauft, aber ich hatte doch 300 Gramm reines Hackfleisch. Ja. Und das war auch schmackhaft gut. Nur so ein Beispiel, aber es reicht ja, wenn ich einmal die Woche Fleisch esse. Aber ich kann mir aus allem was zaubern. Selbst aus meinen Gemüsereste kann ich mir noch egal was draus machen. Ja. Wenn es dann am Schluss noch ein Auflauf ist oder so. Ja. Da zählt einfach auch sich ein bisschen aufklären, bisschen sich im Internet einlesen. Internet bietet so viele Möglichkeiten.
Ja.
Und also wir das sehen, funktioniert. Und sie sparen viel Geld dabei und sie leben noch gesund dabei.
Wir sehen tatsächlich, Essen ist politisch. Das haben wir den zwei definitiv, Stunden, glaube ich, nochmal besonders deutlich vor.
Was die Frau Herrmann auch gesagt hat, ist wirklich wichtig. Wir sind im eigenen Land unterversorgt. Wir haben nur Monokulturen. Wir würden im eigenen Land verhungern, wenn wirklich mal schlimme Maßnahmen passieren würden, weil wir können keine 80 Millionen Bürger ernähren. Schaffen wir nicht.
Michael Schieferstein, Koch und Gründer des Vereins Foodfighters, ein Mann, der aktiv gegen Lebensmittelverschwendung ist, auch Sachverständiger im Bundestag, war bei uns heute Vormittag. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Wünsche ein schönes Wochenende. Und Ulrike Herrmann war auch bei uns hier im Studio in Berlin, Wirtschaftsjournalistin von der Taz. Danke auch an Sie.
Frau Herrmann, auch vielen Dank.
Dass Sie bei uns waren.
Und ich würde Sie gerne mal, vielleicht können wir mal uns
Sie kochen zusammen
kontaktieren.
Genau, ja, genau, wir kochen mal.
Ich kann ich öfters mal in Berlin früher.
Herr Schieferstein, lassen Sie mich bloß nur kurz sagen, dass gleich hier bei uns die Lesart kommen nach den 11 Uhr Nachrichten. Und dass natürlich, wie gesagt, auch Ihre Rezepte gern unter deutschlandfunkkultur.de nachzulesen sind.
Ja, und ich schicke euch auch gerne noch ein paar mehr, wenn ihr braucht.
Vielen Dank an Sie beiden und einen schönen Tag und frohes Kochen allerseits.
Dankeschön.
Ja, danke.